Yo, yo, yo!
So, das hat die Aufnahme, die Tonhöhe wieder zum Anschlag gebracht. Und ich habe es gerade so erlaubt, den Podcast so zu starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bewegungsarten Podcast. Ich
muss einmal tief
durchatmen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan.
Nicht so der größte Fan von Sam Long?
Kommt vielleicht noch.
Ja. Also deshalb dieser Einstieg, yo, 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 das war für mich der nervigste Mann des Wochenendes. Okay.
Und mehr. Ben, direkt erstmal alle Sam Long-Fans, bam.
Ihr könnt abschalten.
Genau.
Nein, so schlimm ist es
also,
nicht.
Bevor, lass uns ich sag erstmal Hallo an die Zuhörerschaft. Ja, danke für die bravourose Einleitung, Eva. Das war sensationell. Das hast du auch lange geübt davor und die Freigabe auch vom Gregor bekommen. Auch von mir, yo, yo, yo aus Heppenheim und Grüße an euch.
Ja, da sind wir schon wieder.
Grüße zurück und bevor wir hier anfangen zu polarisieren, lass uns erstmal ruhig einsteigen und rekapitulieren. Mensch, was war das für ein Wochenende? Stream durchgängig von 16 bis wann ging das Männerrennen? 22:30?
20 Uhr.
23
Uhr, ne?
Ja. Es war ein langer Sonntag auf der Couch.
Der gar nicht so lange vorkam.
Ja.
Muss man sagen, letztendlich, ne?
Das heißt, wir wurden scheinbar gut unterhalten. Kann man das schon mal so sagen? Horst?
Auf jeden Fall. Also volle Kanne Triathlon einen ganzen Tag lang oder einen halben Tag lang. Mhm. Zumindest für euch, weil ich muss gestehen zu meiner Schande, ich habe den Livestream, jetzt kommt's, ansatzweise verfolgt, aber ich hatte noch ein paar Dinge zu erledigen und habe dann aber den Recap komplett nochmal gesehen.
Was gibt es denn da zu erledigen? Sorry, da muss ich ja da direkt mal reingrätschen. Ne? Was gibt es denn sonntags um 16 Uhr zu erledigen, wenn Daytona läuft?
Aus welches wichtige Saisonereignis hat dich denn jetzt noch davon abgehalten?
Familienessen. Ja,
wolltest du etwas Zeit noch mit deiner Frau verbringen und nicht den ganzen Sonntag und dir auch noch das Frauenrennen antun?
Ja, ich habe dann immer reingesneakt und dann wurde ich ermahnt und getadelt und dann musste ich mich dann wieder zusammenreißen, aber ich habe es komplett gesehen, keine Sorge, also im Recap auf jeden Fall komplett und natürlich live immer mal reingeswitcht, aber nicht wie bei euch so mit Popcorn, Chips und Cola oder was auch immer ihr da immer
so sehen wir jetzt auch aus.
Ja, ihr seid, nee, ich erkenne keine Gewichtszunahme bei euch beiden. Ich kann euch ja direkt ins Gesicht schauen.
Ihr müsst mal testen, es gibt so auf Instagram so einen Donut-Filter. Da isst du so Donuts und dann werden halt deine Wangen dicker und dein Kopf schwillt halt so richtig an. Mhm. Ziemlich lustig. Kann man mal machen, ne? Ja. Nee, wir haben wirklich den, ich habe eigentlich, würde ich fast sagen, den kompletten Sonntag auf der Couch verbracht, denn ich habe vorher auch noch den Valencia-Marathon geschaut, der wurde auch vom NDR übertragen und da gab es einen deutschen Rekord vom Amanal Petros, was ja auch echt ein cooler Dude ist, den habe ich mir noch schön reingezogen. Und da sind ja auch so ein paar PBs gerieselt. War ziemlich cool und war ein guter Start in dieses komplette Sportwochenende. Aber wir wollen uns jetzt nicht dem Laufen widmen, sondern wirklich jetzt mal ab in die USA und zu den Rennen, oder?
America first, genau.
Ja.
Genau, ich würde sagen, bevor wir zu den Rennen an sich starten und vielleicht auch so analysieren, inwiefern wir daneben gelegen haben oder halt genau getroffen haben in unserem Podcast davor, hatte ich mir noch so ein paar Notizen gemacht zur Übertragung an sich. Ich meine, Daytona war wahrscheinlich auch Plan B irgendwo. Natürlich sollte der Collins Cup dieses Jahr so das große Ereignis der PTO werden. Nun ist es halt aufgrund von Corona Daytona geworden, war eventuell auch von Anfang an nicht so geplant. Dennoch war ich halt extremst gespannt, weil ja die PTO schon immer wieder kommuniziert hat, sie möchte neue Standards in der Übertragung, in der Qualität und im Angebot setzen. Und ich muss sagen, ich war doch grundsätzlich zufrieden und positiv überrascht. Und es gab echt so ein paar Neuerungen, wo ich sage, ja, das möchte ich haben. Und das möchte ich auch unabhängig von der Strecke haben. Also stellen wir mal Kaltstart gleich rein. Also zum Beispiel die permanente Grafik.
Das
Live-Timing nebenan. Mhm. Das ist etwas, das möchte ich bei einer Langdistanz oder bei der Mitteldistanz eigentlich nicht mehr missen. Mhm. Das war natürlich sehr einfach umsetzbar auf dieser Strecke, weil du halt einen 4-Kilometer Rundkurs hast. Das heißt, du kannst mit Zeitmatten sehr gut regeln.
Aber es gab auch super viele Splits.
Genau, deswegen, deswegen hattest du halt super viele Splits und das hat es halt echt möglich gemacht. Also das ist nicht dieses typische, ja, du siehst halt eigentlich von den, gut, jetzt waren es da knapp Stunde 40 Radfahren bis Stunde 50, den Führerin, beziehungsweise vielleicht noch den Verfolger oder die Verfolgerin und ansonsten vielleicht ein, zwei Mal so für ein paar Minuten immer mal so eine Kameraeinstellung von einem prominenten Verfolger, sage ich mal. Aber ansonsten hast du halt während des Radfahrens vielleicht so drei Athleten gesehen oder generell vielleicht sogar während des gesamten Wettkampfs und musst ja eigentlich alles so über Splits, die so alle 20 Kilometer kommen, dann irgendwie zusammenreiben. Das fand ich mega gut. Hätte mir vielleicht sogar noch mehr so mal Einblicke so in die Top 30 oder vielleicht sogar noch weiter gewünscht, weil dann hätte man noch mehr gesehen, was machen eigentlich so ein Sam Long, ein Lionel Sanders, ein Matt Hansen, also die Kandidaten, die halt sogar noch in den Top 20 lange Zeit nicht vertreten waren.
Ja, oder halt einfach Leute, die ein bisschen später aus dem Wasser kommen. Jetzt die Top-Schwimmer, die sind halt am Anfang dann, war schwierig so zu sehen, wie die sich wirklich so nach vorne arbeiten. Ne?
Und mit Top 20 bist du im Feld ja super dabei schon, ne?
Auf alle Fälle, ja. Mhm.
Ja gut, aber du hast ja auf alle Fälle auch jedenfalls bei den einzelnen Disziplinen die schnellsten Splits nochmal angezeigt bekommen und das waren manchmal auch die Leute aus den hinteren Reihen, also beim Radfahren hat man das ja gesehen, aber klar, ich fand auch diese permanente Zeiteinblendung, also die aktuellen Rankings, Top 10, ich glaube Top 15 haben sie auch mal eingeblendet, eigentlich nicht verkehrt und dadurch, dass du natürlich von der Perspektive der Kamera immer so das Feld in diesem Top-10-Bereich auch so gesehen hast und so im Schatten dahinter so ein bisschen, hat man doch mal einen ganz anderen Renneindruck wie bei so einem Standard-Ironman oder 70.3-Rennen, wo du wirklich dann immer nur die erste Frau, den ersten Mann vorne siehst und ab und zu mal so eine Zwischeneinblendung, das war dahingehend der Strecke auch geschuldet, das war ganz gut gemacht, ja. Aber man hätte vielleicht, ja, also klar, hätte Fahrradkette, man muss ja irgendwo anfangen. Fand ich von den Grafiken her auch eigentlich gut gelöst. Statistiken hätten mich so ein bisschen interessiert.
Ja,
auf alle also Fälle. Wattwerte oder irgendwie Herzfrequenzwerte, wenn es sowas gibt. Das wäre vielleicht cool gewesen. Man hat natürlich da die Geschwindigkeiten irgendwie gesehen. Ich glaube, angemerkt wurde, dass das in Meilen angezeigt war. Kann das sein? Und nicht in kmh?
Ja gut, ist natürlich Ami-System.
Europäer.
Natürlich,
ne? Ja, mein Gott. Ja. Genau, kann man ja immer mal wieder Siri fragen und mal umrechnen lassen. So haben wir das gemacht.
Ja. Für die Faulen. Ja. Nee, aber du sagst es gerade, solche Sachen, solche Statistiken, wie zum Beispiel, wer ist denn jetzt gerade im Moment eigentlich der schnellste Radfahrer oder auch gerade der schnellste Läufer, da konnte man schon viele Sachen ja erahnen. Wenn halt zum Beispiel einen Sanders, den du nie gesehen hast, oder halt auch beim Laufen einen Matt Hansen, den du auch noch nie gesehen hast, dann warst du nicht auf einmal komplett überrascht, dass da ein Dude auftaucht, den du noch nie gesehen hast und sondern war es quasi schon mal so vorgewarnt in dem Sinne. Und das braucht vor allem Triathlon. Ich meine, ich kenne es ja, die Sportart, die ich neben Triathlon am meisten schaue oder verfolge, ist halt Basketball. Und da hast du halt, ich sag mal, die Bilder, du hast jetzt auch keine krassen Bilder. Du hast halt ein Spielfeld, was gefilmt wird. Aber es geht halt um das Spiel an sich, das verfolgt man, so wie man Triathlon im Wettkampf verfolgt. Aber du bekommst halt auch Statistiken, Zahlen und halt immer wieder Sachen zum Auswerten einfach geliefert. Also irgendwelche, von wo wurden die meisten Korbwürfe erledigt, von wo waren Erfolge, Misserfolge. Und so hast du halt hier auch so Anfänge gehabt, ne? Also
ja,
momentan aber schnellste Geschwindigkeit. Und in die Richtung muss es gehen. Immer mal wieder so eine Statistiken.
Das hat man aber auch dahingehend vermehrt gebraucht, finde ich, weil die Kameras an sich waren wirklich wenige. Also man hat ja dieses Auto gehabt, was eigentlich so stabile, gute Bilder gemacht hat. Aber der Rest, also mir kam es manchmal so vor, ich war wie so in Scheuklappen. Ich habe immer so gedacht, oh, film doch mal so ein Stück noch darüber. Oder man hat auch oft so, dass man nicht die ganze Kette der Fahrer, Fahrerinnen mal so gesehen hat, sondern immer nur so einen Spot auf einen. Und man hat immer so gedacht, oh, mach doch mal, schwenk doch mal noch so ein Stück zur Seite. Das hat mich ein bisschen gestört. Also ich fand die Regie ja jetzt generell auch nicht so gut, sagen wir mal. Ich meine, wovon reden wir immer? Wir vergleichen das natürlich alles tendenziell, also wir Gregor auf jeden Fall, ne, mit ITU-Level. Und wir vergleichen es hauptsächlich mit WTS-Rennen. Und das ist eigentlich so der höchste Standard, würde ich sagen, den es im Triathlon so gibt. Und damit will sich, denke ich, aber auch die PTO auf alle Fälle messen. Mhm. Und damit muss sie sich jetzt auch messen lassen. Und da muss ich sagen, ist die Regie der ITU, die natürlich auch viel mehr Erfahrung hat, doch besser, ne? Ohne das jetzt jetzt so ganz schlecht zu sehen oder so, aber das hat mich so ein bisschen gestört.
Ja, interessant wäre mal zu wissen, wer für die Produktion vor Ort verantwortlich war. Sind das irgendwie von Daytona, von einem NASCAR-Track irgendwie, manchmal gibt es da so
war das kommuniziert, ja.
Systeme, ja, und dann muss man dann sagen, okay, dann sind es vielleicht keine, die aus dem Sport kommen und haben es vielleicht so umgesetzt, wie sie es für richtig halten. Wobei im NASCAR gibt es natürlich auch.
Aber NASCAR ist doch auch Sport, also wenn du es so willst.
Ja, aber du kennst ja, du weißt ja, wie NASCAR läuft. NASCAR, die fahren irgendwie Daytona 400 Runden oder was und du siehst halt immer nur die Crashes und dann halt ist immer dasselbe Szenario, ne? Und deswegen darf man da vielleicht auch gar nicht so viel erwarten. Aber klar, wenn man halt vorab vielleicht ankündigt, wir machen jetzt mal richtig. Hauen richtig auf die Kacke. Haben Sie das eigentlich so angekündigt, dass Sie richtig was revolutionieren wollen, was die Übertragung angeht? Oder war das
doch, das habe ich so schon verstanden. Also das wurde ja schon allein beim Collins Cup schon gesagt. Das wird die Übertragung mit allen möglichen Werten, mit sowas hat noch nie die Triathlon-Welt gesehen, so ungefähr. Ich meine, dass das jetzt unter diesen Bedingungen und Corona und Daytona war ja jetzt nicht auch die erste Wahl für sowas und so. Also letztendlich sind wir ja absolut alle froh, dass dieses Rennen überhaupt stattgefunden hat. Also
Ich fand auch, ich denke, irgendwo muss man anfangen und das haben sie auf alle Fälle ordentlich gemacht. Und im Vergleich zu einem 70.3 oder Ironman-Rennen war das definitiv das Beste, was ich jetzt so gesehen habe. Ausgenommen vielleicht von Hawaii oder einer 70.3 WM, aber in der Regel kommt da jetzt noch nicht so viel ran und fand es jetzt auch ziemlich kurzweilig anzusehen.
Das stimmt. Aber selbst Hawaii muss ich sagen, möchte ich jetzt inzwischen mit Splits und also mindestens mit dem Informationsfluss sehen, wie ich es jetzt eigentlich in Daytona gesehen habe. Und wenn es halt die Strecke nicht hergibt, dann sage ich mir, okay, Leute, ihr müsst mit GPS-Trackern oder so arbeiten, damit man halt diese Informationen gefühlt einfach immer permanent dabei hat, weil man hat das Gefühl, man erlebt das Rennen einfach so viel besser. Und diese Stunde 40 Radfahren ging so viel schneller vorbei. Und
auch, auf so einem langweiligen Rundkurs,
genau.
Ne?
Wie gesagt, so ein paar Sachen, aber ich denke mal, es liegt wirklich daran, wenn du halt ein Kamerateam bist, was halt also eher NASCAR-Rennen filmt, dann sind natürlich so ein paar Situationen, bei der Wechselzone zum Beispiel, waren so ein paar Sachen, wo gesagt haben, oh, jetzt schalte doch mal in eine andere Perspektive, das interessiert doch jetzt gerade nicht so sehr. Oder halt, man sieht halt nicht den Ausfall von Alistair.
Ja.
Ist halt lustig, weil die PTO, das war ja gerade so mal im Interview, ihr großes die große Kritik an den Ironman Hawaii, wo sie gesagt haben, wie kann es denn sein, dass man den Platten von Alistair Browning nicht einfängt und jetzt hat man tragischerweise den Ausstieg von Alistair hier nicht eingefangen.
Oder nicht direkt, sagen wir es mal so.
Ja. Aber also das würde ich jetzt gar nicht so als die knallharte Kritik raushauen, sondern einfach sagen, okay, das ist halt sowas, muss ich halt einüben. Du brauchst natürlich auch ein Team, ein Kamerateam und eine Regie, die halt in diesem Rennen erfahren ist. Aber trotzdem, es waren auf jeden Fall Elemente dabei, die waren neu und die waren gut und die würde ich gerne weiterhin haben, wenn nicht sogar noch mit Statistiken und Informationen weiter ausgebaut.
Ja, absolut. Also nochmal, um das abzuschließen mit den Statistiken, also ich kann das nur von Hawaii sagen, ne? Also du hast da natürlich so ein bisschen das Problem mit den ganzen lokalen Gegebenheiten, hast du Funk überall, dann bist du auf der weiten Strecke. Das kannst du nicht in der Tona, wenn du es auf die Spitze treiben würdest, natürlich bis zum Umfallen komplett perfekt durchorganisieren, wenn man es drauf anlegt. Das ist natürlich eine Frage des Geldes und natürlich eine Frage der Verantwortlichen, die das dann halt machen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt dann im nächsten Jahr. Und was ich gern gesehen hätte, wären halt so, ja, so mehr so, wie sagt man da, so Behind-the-Scenes-Stories. Klar, Interviews wurden ja vorab gemacht und so. Und
also hatte diese Unbreakable-Serie nicht so viel gegeben? Das wurde ja immer wieder eingeblendet.
Ja, aber das war viel zu lang. Dann diese Unbreakable-Serie, da waren dann teilweise eine Minute und das Rennen war gerade auch schon in einer sehr interessanten Phase. Mhm. Und dann guckt man sich ewig so, irgend so ein Sam Long an oder so, ne? Dann denkt man sich auch, boah.
Wurde der überhaupt eingespielt?
Weiß ich nicht, aber es war zu lang.
Tja, die Amerikaner müssen natürlich, weil es ihr eigenes Rennen irgendwo auch ist vor Ort, dann ihre Heroes dann auch ein bisschen, ja, bisschen hervorheben. Und so ein Tim O'Donnell, so ein Veteran, der ist halt natürlich jetzt nicht so einer, der jetzt sich da irgendwie groß nach außen vortut, und ist so ein Sam Long nicht dankbar. Oder ein dankbarer Athlet, der dann natürlich ein bisschen auf die Kacke haut, verbal zumindest.
Ja, aber ich sag nur, T.O. ist dann auch groß in der Kamera, sieht man endlich mal wen, und dann zieht er vollkommen nicht regelkonform, würde ich sagen, so richtig blöd da rein und kriegt natürlich keine Strafe.
Oh, jetzt sind wir schon bei einem anderen Thema.
Weil die Amis hier so, weißt du, also hat man auch schon so ein bisschen, hatte ich da das Gefühl, so Patriotismus spielt hier schon eine Rolle.
Ja, natürlich,
ne?
Hast du da eine gewisse Form von Patriotismus.
Unseren tollen T.O., der jetzt bald zum zweiten Mal Papa wird, dem geben wir auf keinen Fall eine Strafe. Aber Johnny,
bevor wir zu den Strafen kommen, also Strafe ist ja nochmal ein extra Punkt, bevor wir zu den Strafen kommen. Wie sind wir überhaupt gerade von Sam Long und egal.
Bring uns zurück, Gregor.
Ich bring uns zurück.
Take me back.
Übertragung. Gerade diese Hintergrundinformation, PTO hat ja nur eine eigene App rausgehauen. Ich habe relativ oft gelesen, die hatten auch technische Probleme. Also bei vielen ist der Stream auch, gerade auch vielen in den USA zusammengebrochen. Lief bei uns gut. App, geil, aber da habe ich mir gedacht so, hey, vielleicht so als Feedback, warum nicht alle möglichen Statistiken und Informationen auch in der App einsehbar? Warum nicht eine Möglichkeit, weil es gab ja teilweise, bei Männern habe ich es gar nicht gesehen, aber bei der Frau war doch mal, bei den Frauen war kurzzeitig so eine Onboard-Kamera eingeschaltet.
Nee, das hast auch nur du gesehen.
Nee, doch, war wirklich mal kurz eine Onboard-Kamera. Das war ja auch so ein Mittel, was sie immer für den Collins Cup schon angekündigt haben. Das wäre natürlich auch genial, wenn du quasi in der App für dich, also es gibt natürlich den Hauptstream, aber in der App für dich hast du noch die Möglichkeit, zwischen den Streams zu wechseln und zu sagen, hey, wenn wir jetzt mal ganz kurz bei Lutschen und Zeitstrafen waren, dann war es dann Luis, der fällt aber ganz schön dicht dran. Ich switch mal auf seine Onboard-Kamera, mal gucken, wie es aus der Perspektive aussieht.
Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Ja, und dann auch mal so, dann könnte man direkt so einen Abstand einblenden. Oh, jetzt ist er aber nicht im Korridor.
Stimmt,
hier.
Wäre auch möglich, ne? Du kannst es direkt.
Also technisch ist ja sowas alles schon
technisch ist
möglich.
Das möglich. Also ja, wie gesagt, gut. Da gibt es glaube ich noch viel. Der
man
Anfang
kann
ist gemacht,
machen.
Aber man kann noch viel, viel ausbauen in die Richtung. Aber hoffen wir mal. Also es war ein vielversprechender Anfang.
Absolut.
Ich hatte jetzt eigentlich so als nächsten Punkt die Kommentation von der PTO aufgeschrieben, weil es in die Richtung Übertragung geht und Informationsangebot. Oder wollen wir jetzt erstmal direkt so in...
Ja, komm, reden wir erstmal über ein Rennen jetzt.
Okay.
Und dann kann man ja immer, weil in den Rennen ist ja dann auch viel passiert mit Kommentaren.
Die Kommentation auch nochmal erwähnt,
ja.
Genau.
Ja. Weil du es gesagt hast, und wir können das ja mit den Frauen ja direkt anfangen und das die Thematik verbinden, wenn wir uns das Rennen der Frauen anschauen. Mhm. Anna Hock mit einer Zeitstrafe von 2 Minuten. Ich würde sagen, es hätte trotzdem nicht für den Sieg gereicht.
Jetzt bei springst du aber schon ganz schön weit nach vorne, ja.
Was wolltest du jetzt bereden?
Den Start. Ich war gerade so ein bisschen in meinen Gedanken beim Schwimmstart, wo wir auch beide sagten so, oh, da verschiebt sich aber die Startlinie
okay,
auch ganz
an.
Schön.
Ja.
So ein Pontoon-Start, wie es auch in ITU-Rennen gang und gäbe ist, wäre cool gewesen. Auch dort.
Klar, aber hättest du wahrscheinlich erstmal ein Pontoon aufbauen müssen.
Oh mein Gott, ein paar schwimmende Plastikbehälter, ein Teppich rübergelegt.
Ich hätte das schon cool gefunden, weil man hat echt gesehen auch, und bei den Männern auch nochmal viel krasser.
Bei den Männern viel extremer.
Alter, dann schwimmt halt einer 100 Meter mehr und der andere 100 Meter weniger, ne?
100 Meter jetzt nicht.
Aber 50 schon, fast.
Aber nein, in diesen nicht, aber Feldern, da ist es eigentlich schon teilweise entscheidend, neben wen du stehst und welchen Zug du erwischst. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass im Prinzip die anderen, ich sage jetzt mal eine halbe Körperlänge oder mehr, irgendwie sich schon vorschwimmen. Ja. Und außerdem sieht es in einem Rennen mit diesem Niveau.
Ja, das ist was ganz anderes.
Auch einfach ein bisschen blöd aus, wenn es wie bei so einem Wald- und Wiesentriathlon ist, wo halt noch 10 Sekunden bis zum Start und diese Startreihe bewegt sich einfach schon nach vorne.
Und,
also,
ja, und man hat ja dann auch gesehen, wo Anne stand. Oh, das war halt echt die Fall. Sie stand ganz vorne im Bild, also auf der linken Seite quasi. Boah, das war echt da ging halt nichts, ne, auf der Seite vom Zug. Das hat man gleich so gesehen, die andere, die ganz rechts aufgestellten, die sind schon so nach vorne gerutscht und oh, ich habe schon am Anfang so gedacht, oh nein, oh, und dafür ging ja auch Annes Abstand richtig gut, ne? Also das war ein solides, gutes Schwimmen so weit. Aber Ja, die Favoritinnen waren, wie man es vermutet hatte, vorne. Was man aber nochmal anmerken muss, die stärksten Kurzdistanzlerinnen waren nicht am Start.
Es waren eigentlich gar keine am Start.
Oder kaum, ja.
Also,
eher
also
wenig, ja.
Auf jeden Fall,
das haben wir ja vorher gesagt,
die,
auch, ja.
Die stärksten, die Britin, Georgia Taylor-Brown, Jessica Learmonth, Flora Duffy und eine Ashley Gentle hatten wir auch nochmal vergessen. Australien ist ja auch nicht repräsentativ dort gewesen. Und dann wird das Rennen immer so, oh ja, kurz gegen lang und hier kommen alle Favoriten zusammen. Bei den Frauen, muss man sagen, war es halt definitiv nicht in dem Maße.
Leider nicht. Also bei den Männern kann man das schon so unterschreiben. Klar, haben auf beiden Seiten Topstars gefehlt.
Aber die fehlen ja immer eigentlich irgendwie
fehlt immer irgendwo. Bei den Frauen war das wirklich eigentlich ziemlich unter Mitteldistanz und Langdistanz ist geblieben, aber war ja jetzt nicht weniger spektakulär, deswegen
ja, also, aber so viel, das würde ich jetzt zum Schwimmen sagen, klare Angelegenheit, ne? Das war eine lange Line und dann ging der Lisa Nordane Express ab.
Ja, ich muss mal so ein bisschen sagen, und die Problematik haben wir ja dann noch öfters im Rennen, als dann der Philipp Seib schon gesagt hat, wir haben ja inzwischen auch in dem ARD-Livestream, in dem Sportschau-Livestream eingeschaltet und als der Philipp schon direkt gesagt hat, naja, sie wird wahrscheinlich nicht durchlaufen können, ich weiß nicht, da war ich in dem Moment schon fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir so dachte, klar, sie macht jetzt irgendwie das Rennen schnell und legt einen guten Split hin. Für eine Paula Findlay war das
perfekt.
Genial, also perfekte Ausgangssituation.
Wobei ich aber nicht gedacht hätte, dass die Paula so gut mitgehen kann.
Ja.
Also das muss man schon deutlich sagen, da hatte Horst mit seinem Tipp auch echt recht, der ja, glaube ich, oder Horst, Paula Findlay an 1 gesetzt hat. Ja. Und also die Lisa, dass die Radfahren kann, und zwar so richtig Radfahren kann, das war ja klar. Aber dass die Paula Findlay, und man hat ja dann doch deutlich auch gesehen, dass da doch Unterschiede in der Aerodynamik zu sehen waren, ja.
Das wollte ich gerade sagen, das war ein himmelweiter Unterschied.
Und,
mich hat es auch gewundert. Also siehst du aber das Talent von der Paula.
Oder die Watt, also das waren ja pure Watt, die sie einfach dann mehr tritt, ne?
Gut, um meinen Satz kurz zu Ende zu führen, ich finde es immer ein bisschen enttäuschend, wenn dann quasi, wenn es quasi wie vorher feststeht, also nach Philipp Seib war es so, Lisa Norn hat gesagt, nee, sie hat ja schon gehofft, dass sie durchkommt, aber dass man quasi dann schon vorher aussteigt.
Ja gut, sowas gibt es halt, ja mein Gott, das ist schon immer so gewesen, ne? Guck doch mal, wie war es mit Boris Stein auf Hawaii letztes Jahr? War auch irgendwo so, das gibt es halt immer. Und manchmal T.O. letztes Jahr auf Hawaii hat auch gedacht, ey, keine Ahnung, ob ich überhaupt laufen kann und wie es wird. Ja, und dann wirst du Zweiter. Ist alles möglich manchmal. Also war es halt leider nicht, war sehr traurig, ne? Aber gut, das ist Sport mal wieder auf die harte Art und Weise.
Ja, aber ich fand das Frauenrennen trotzdem ziemlich interessant, was so die Einhaltung der Regel anging, weil man da klar gesehen hat, also klar, das Feld war natürlich deutlich weiter auseinandergezogen wie bei den Männern. Vorne wurde dann Druck gemacht, aber in der Konstellation mit diesen, sag ich mal, kleinen Gruppen wurde doch, also wirklich, was ich so sehen konnte, aber korrigiert mich gerne, also wirklich sehr, sehr, sehr fair gefahren, total regelkonform, und ich habe auch bei den Zwischeneinblendungen.
So
sind jetzt die Frauen, sagst du?
Ja, sind Frauen. Ja, wirklich. Wir sind im Grunde sind wir richtig fair. Also faire Sportsmänner sind wir.
Faire Sportsfrauen. Aber das war wirklich vorbildlich, weil man hat genau gesehen, dass neben den mindestens 20 Metern, das waren, wie gesagt, das waren eher 25 Metern vorne, also was, wenn die Lisa vorne gefahren ist, die Paula hinterher, waren das eigentlich 25 Meter plus und hinten eigentlich auch. Und selbst bei den Überholvorgängen, du hast ja diese Windschattenbox auch zur Seite, also 2 Meter oder so. Und die wurden auch wirklich eingehalten. Das hat man auch bei der Anne super gut gesehen, als sie dann quasi so ein bisschen durchs Feld geflügt ist von hinten, dass sie ja quasi richtig viel Abstand zu den Überholenden genommen hat. Und das hat mir extrem gut gefallen. Unabhängig davon, wie jetzt, sage ich mal, vorne jetzt dann im Endeffekt dann die Renndynamik aussah, weil im Endeffekt hat dann Lisa Gas gegeben und dann alle anderen haben versucht, hinterher zu fahren. Und dann hat sich halt die Spreu von Weißen relativ schnell getrennt. Aber das fand ich extrem gut, und da hatte ich auch so die Hoffnung bei den Männern, aber da gehen wir ja nachher nochmal drauf ein.
Ja, ja, aber das, wie du das jetzt auch sagst, ich finde das absolut nicht verwunderlich. Und auf dem Niveau und mit den Frauen da am Start habe ich das eigentlich genauso erwartet, dass da wirklich fair gefahren wird. Und auch
aber hängt das vielleicht damit zusammen, dass vielleicht so wenig ITU-Frauen dabei sind? Jetzt ein kleiner Hate gegen die ITU-Athleten. dass da, ja, nee, ich, also es ist ja oft so, dass dann die Erfahrung fehlt. Also wenn oftmals von der Kurzdistanz die Athleten auf so Non-Drafting-Rennen gehen, ich habe das ja selber erlebt, dann ist es gar nicht böse Absicht, manchmal schon, aber eher so eine Fehleinschätzung.
Das kommt schon auch dazu, dass man sich zu seinen Ungunsten etwas zu regelkonform verhält. Frag mal Gregor, also das erzählt er ja selbst auch immer wieder super gerne zu deinem Rennen in Wiesbaden, 70.3, ne? Das kann man noch schwer einschätzen teilweise. Man will gerade als Kurzdistanzler lieber, also da will man bloß keine Zeitstrafe sich einhandeln, und dann passiert halt dann auch sowas. Und gerade, aber auch bei so einem Rennen, wo es auch so viel Preisgeld geht und überhaupt, da hast du keinen Bock, wegen 2 Metern da irgendwas so zu verspielen. Aus meiner Meinung nach auch her.
Ja, also wir kommen dann zum Thema, was ich ja als eigenen Punkt behandeln wollte. Deswegen habe ich ja auch das mit Anne so eingeleitet, dass sie ja letztendlich eine Zeitstrafe bekommen hat, was ja super tragisch ist. Du hast ja gerade noch gesagt, Horst, hey, sie ist ja so mega fair gefahren. Das glaube ich auch. Und die Zeitstrafe, die wird halt...
Das ist ihre erste überhaupt in ihrem ganzen Leben gewesen. Überhaupt. Ne?
Ja. Wir kennen alle als super ehrliche Haut. Und wenn sie das nicht versteht, wenn sie einfach da steht und sagt so, ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, wann das war, dann muss man echt sagen, naja, okay. Und das ist halt wirklich...
Und dann als einzige
von... In Verbindung auch gerade mit den Männern so ein cheesy Gefühl, was einfach bleibt. Das ist wie, sorry, wenn ich zum Basketball zurückkomme, weil ich gucke dazu, aber es ist wie so, es werden halt so ein paar Fouls gepfiffen. Weil ein paar müssen halt sein, um halt zu zeigen, naja, es gibt schon noch Kampfrichter, aber letztendlich größtenteils nicht, denn logischerweise möchte die PTO und Daytona, die möchten nicht, denn gerade bei den Männern hätten mindestens 60% eine Zeitstrafe absitzen müssen. So, wie kacke sieht das denn aus? Das will doch kein Rennveranstalter, solche Fernsehbilder will doch keiner irgendwie zeigen. Würde es mal richtig durchgreifen? Dann ja, macht aber keiner. Und stell dir mal vor, man würde sich ein Fußballspiel anschauen oder ein Basketballspiel, wo halt mal wird was gepfiffen und mal nicht. Und die Spieler müssen halt immer so ein bisschen austesten, okay, wie weit kann ich denn eigentlich reingrätschen, was, ne, ab wann pfeift er, ab wann nicht. Hätte man da wirklich noch so Bock, das Spiel zu sehen? Und so geht's mir halt immer bei so Mitteldistanzrennen. Und bei den Frauen, wie ihr sagt, wurde es sehr gut eingehalten. Das mag damit zusammenhängen, dass Frauen da vielleicht auch wirklich disziplinierter sind. Das Verhalten, das kann ich gleich mal vorwegschießen, vom Vincent Louis am Anfang, das habe ich einfach nicht verstanden.
Ja, das hat keiner, weil da sitzt du ja schon da und denkst so, nein, 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 was passiert denn hier gerade? Warum hält der Typ nicht noch mehr Abstand? Also der hat ja genau das Gegenteil wie die Frauen so gemacht. Also, dass man so denkt, oh, man reizt es, solange noch keiner was sagt, reizt sich so aus, fahre ich noch einen Meter dran, ach, noch einen Meter. Da hören wir ja vielleicht dann auch gleich nochmal Flo dazu. Es gab ja scheinbar auch echt wenige Schiris, Referees.
Ja, unabhängig von dem, aber selbst in der Gruppe ist ja daneben immer einer gefahren. So, und
das war aber nicht unbedingt ein Referee, ne?
Keine Ahnung, ob er das halt wirklich, ob er das einfach nicht einschätzen konnte. Männer und Einparken, was sind 20 Meter, keine Ahnung. wie gesagt, also auch Vincent Louis definitiv zu Recht eine Zeitstrafe bekommen, aber... Mindestens, also wenn ich den TO, du hast den Überholprozess angesprochen, knallharte Zeitstrafe. Ja. Rudi van Berg hat sich auch in Sam Appleton beschwert. Knallharte Zeitstrafe. Und das sind ja nur dieser kleine, schmale Spot, den wir sehen. Ja. Und du sagst halt, mein Start bei 70.3. Die 70.3 in Wiesbaden war für mich das gefühlt unfairste Rennen, was ich je gemacht habe. Weil wenn du halt den Abstand einhältst, nehmen wir noch mal so, diese 20 Meter ist nicht die Antwort auf alles. Gerade nicht bei so einem Feld. Du hast ja die lange Schlange gesehen, so, die einfach entsteht, wenn in dieser Leistungsklasse kommen wir langsam dahin, 20 Athleten hintereinander fahren. 20 Athleten mit 20 Metern und du willst vielleicht von ganz hinten überholen. Außer so ein paar super Ausnahmen schafft das einfach keiner. Und was macht so ein TO? Logischerweise, ganz klar, naja klar, er setzt sich halt immer wieder dazwischen. Und du bist halt, als der Überholte, musst du ja aktiv dafür sorgen, dass du
den Abstand
wieder herstellst. Ja. Dann kommt natürlich ein Ziehharmonika-Effekt, die hinten denken sich so, oh, was ist da los und so. Und was machst du logischerweise? Na klar, du fährst on the edge, weil du nicht möchtest, dass irgendjemand denkt so, ach, das sind jetzt aber 22 Meter, also da kann ich jetzt wieder einscheren. So. Also dieses ganze Problem verstärkt sich ja deswegen und das ist natürlich auf diesem Kurs, diesem flachen Kurs auf 4 Kilometer noch viel dramatischer.
Hat sich richtig potenziert, ja.
Genau. Und deswegen hat es mich auch so gestört, dass gefeiert wurde, ja, 20 Meter und so. Kann man ja machen und ich glaube zum Beispiel beim Collins Cup ist es sehr gut, weil da ist es ja so, dass immer so 3 Athleten in Wellen, ne, immer von, es gibt ja hier dieses Team Europa, Team, was gab es noch? Amerika und Team International, werden ja immer jeweils ein Athlet rausgeschickt und das immer mit einem gewissen Abstand. Da ist das Feld so entzerrt, das kannst du super machen. Aber du kannst auch nicht 60 Athleten auf dem höchsten Niveau, weißt du, alle feiern so, oh, noch 10 Kilometer beim Laufen und die Top 6 ist 20 Sekunden zusammen. Ja, logisch. Also wie willst du denn da 60 Athleten, wenn 60 Athleten mit 20 Meter Abstand fahren, dann ist 30% der Wettkampfstrecke einfach mal besetzt.
Ist alles voll.
Ja. Und wie willst du denn da bitte regelkonforme Überholvorgänge machen? So,
und das hätte man auch im Vorfeld gewusst. Oder hat man eigentlich gewusst. Und das muss man denen dann schon ankreiden. Also ist ja alles schön und gut mit den fairen 20 Metern, die wir unbedingt haben wollen. Ja. Ne? Und jeder sagt natürlich, jeder will ein faires Rennen und sagt, ja klar, will ich auch. Ich will auch in so einem Rennen starten. Aber genau das Gegenteil ist meiner Meinung nach dann passiert. Und das hat sich halt dann total verzerrt irgendwo. Und ich muss ehrlich sagen, mir macht es dann wirklich keinen Spaß. Also ich bin, gut, jetzt sind wir schon wieder bei den Männern, aber im Männerrennen auch dann kurzzeitig auch ausgerastet, als ich dann halt gehört habe, wer nur eine Zeitstrafe hat. Und habe nur die ganze Zeit gedacht, es kann doch nicht sein, dass diese beiden Athleten, und ich hatte halt Vincent Louis auch auf 1 und wollte ihn auch auf 1 sehen.
Das ganze Geld, was er auf
ganze Geld drauf gewettet.
Und dann ist halt er und dann halt auch noch Johnny, auch noch gerade 2 Kurzdistanzler. Und dann sehe ich halt dauernd diesen TO da rumfahren. Ich habe mich nur aufgeregt. Und genau das Gleiche mit Anne. Da war dann auch noch die Regie blöd. Man hat so gedacht, oh ja, jetzt kommt so ein ganzer Band von Athletinnen rein, wo ja auch Anne und Laura Philipp und so dabei waren. Ja, und dann filmen sie die ganze Zeit Paula Findlay. Und ich habe so gedacht, schaltet doch mal um. Und dann schalten sie um und dann steht Anne im Penalty-Tent komplett alleine und diskutiert. Und da denkt man auch so, ey, das ist doch jetzt verkehrte Welt. Warum sitze ich hier jetzt seit 3 Stunden vorm Fernseher, um mir das anzusehen? Da ärgere ich mich schwarz.
Das ist jetzt ein bisschen, das sind natürlich Emotionen, weswegen man ja auch den Sport guckt. Ist jetzt
ja,
nicht so,
aber
dass
ich werde da wirklich, oder ich bin, merkt man ja auch jetzt, ich bin da emotional und Ungerechtigkeiten, egal um was es geht, die regen mich maßlos auf.
Tja, Drama, aber wir haben ja auch das Problem der Überrundungen, also bei so einem kleinen Kurs.
Ja, hör mir auf, da fängt schon an.
Da kommt es Überrundungen nicht da dran vorbei und dann hätte man vielleicht die Regel ausgeben müssen, wer überrundet ist, geht raus.
Ist raus,
ja. Oder macht so weit Platz, der muss zur Seite, der muss halt wie auch immer, wie viele der dann vorbeilassen muss. Aber sorry, also so ein Michi Weiß, ne, ewig in der Berichterstattung dann da vorne zu sehen. Dann haben wir noch 2 Kommentatoren, die Michi Weiß mit Henry Skuman verwechseln. Da bin ich halb durch die Decke und habe gedacht, was gucke ich
denn hier? Eva, das ist alles schön und gut, wenn da keine Regel ausgesprochen wird.
Ja klar,
und,
kann er machen.
Kann er das machen. Ja. Das ist zwar irgendwie saudoof.
Aber würde ich selbst nie machen.
Ich würde auch persönlich
nicht machen. Ich würde persönlich, ohne dass es eine Regel gibt, würde ich auf die Seite gehen. So, genauso wie wenn du auf der Bahn Intervalle läufst, ist der Langsamere, der macht Platz und geht nach außen und lässt die Schnellen vorbei. Und wenn es halt 100 Schnelle sind, dann muss er halt für 100 Platz machen, wenn er so ein lahmer Schwimmer ist.
Bei den Frauen war das zum Glück nicht so krass, weil die wenn dann überrundet wurde, dann sind die Frauen
Die Frauen haben es geschafft.
Ja, da war natürlich das Leistungsgefälle natürlich auch krasser.
Genau.
Und du musst dann bedenken, dass Michi Weiß bei allen Vorbehalten, ne, die ist jetzt auch noch anderweitig.
Die daneben
auch noch. Aber ist er ja nun mal einer der stärksten Radfahrer, die es im Feld
gab. Ja, dann hat er Pech gehabt dort.
Ja, okay, aber dann. Also da kannst du ihm jetzt. Also er hat ja jetzt.
Er gehört eh gar nicht in dem Rennen zugelassen.
Er ist ja eh. Jetzt bleibt man ein bisschen. Also.
Doper stinken immer.
Dann hätte man die Regeln ändern müssen. Und nichts anderes sage ich ja. Ich sage ja nur, dass dieses stumpfe 20 Meter und alles ist geil.
Ja. So einfach ist es nicht.
So einfach ist es nicht. Du musst ja halt dann nochmal wirklich die Strecke nehmen und musst dir doch mal gucken. Und die Gefahr, die war doch wirklich abzusehen, dass das so weit kommen kann. Und dann musst du halt spezifische Regeln dafür entwerfen. So. Das ist jetzt nicht unbedingt ein PTO-Ding, das ist ein Ding von diesem Rennen. Aber
Und dafür können auch die Athleten erstmal nichts.
Nee.
Ja, die sind aber am Ende die Leidtragenden. Und einfach so ein Vincent Louis, der muss den blöden Mist dann da irgendwie ausbaden. Das finde ich
So gerechtfertigt, Eddie, also das Ding wird, er hat natürlich super gerechtfertigt die Strafe bekommen.
Ja, das ist natürlich, aber ja.
Aber wir waren ja bei den Frauen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen.
Genau, Lisa hat ja dann, ist ja dann vorne vom Rad abgestiegen und ja, dann ging es eigentlich recht schnell mit ihrem
Ausstieg.
Wandertag oder Ausstieg, wenn man das so nennen darf, leider Gottes.
Ja, leider, leider war auch Gregor echt enttäuscht, weil Nicolas Wierig hat halt auch nicht so die Performance auf dem Rad schon abgeliefert, ne?
Das, ja, war ich auch überrascht. Ja, war ich auch überrascht, weil ich hätte Nicolas Spierig wirklich irgendwie auch ganz stärker vorne mit dabei gesehen. Und
die ist ja auch mega stark geschwommen, ne?
Ja, eben. Aber das hast du auch bei den Männern gesehen, da sind wir wieder bei den Männern, aber generell, dass die Leistungen, die abgerufen werden könnten, nicht unbedingt abgerufen werden konnten. Ja. Keine Ahnung, woran das lag, aber diese Fälle hast du halt bei beiden Seiten gesehen und ja, dass natürlich jetzt die hochfavorisierten Athletinnen teilweise nicht mehr in den Plätzen gefinisht haben. Man könnte ja denken, die kommen dann irgendwie noch solide durch, aber
ja, aber so gar nicht. Teilweise. Ne? Dann, ja.
Oh, wobei, was war sie jetzt? Top 10? Zehnte?
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht.
Aber sie war auf jeden Fall Top 10.
Aber sie ist irgendwann aus diesen ersten Lifetiming-Rängen rausgeflogen, dass man es nicht gesehen hat. Und überleg mal, guck mal, wie lange sich Lucy Hall noch gehalten hat.
Ja.
Die ist natürlich dann beim Laufen erwartungsgemäß überlaufen worden, aber die hat schon wirklich starkes Radfahren gezeigt und auch die Pamela Oliveira, womit wir auch mal bei einer Kurzdistanzlerin wären. Die ist auch auf dem Rad richtig gut gefahren.
Ja, wie gesagt, mein Tipp, Nicolas Bierig hat nicht ganz so gezogen. Ich weiß nicht, ich wurde ja danach auch angeschrieben, mehrfach, wo gesagt wurde, Bierig und so, so richtig hat es beim 70-3 noch nie gezeigt. Und die Leistung war auf jeden Fall sehr solide, aber man muss auch hier festhalten, auch bisher hat sie hier, wie Gomez, auch wieder bei den Männern zu switchen, wir hatten es ja auch gesagt, denkst du nicht Gomez und so, aber auch Gomez ist auch so ein Fall, der jetzt echt das ein paar Mal probiert hat.
Männer.
Und es nicht auf die längeren Distanzen bisher schafft, so umzusetzen, dass man sagt, hat auch stark gelitten, also auch einer der Favoriten. Aber da habe ich eigentlich schon fast mehr gedacht. Ich war bei Nicolas Bierig dann schon.
Ja, aber keine Ahnung, ich habe nur einen Post von ihr gesehen mit Anreise und das war so knapp vor kurz, da dachte ich mir schon, boah, ob das so gut ist, da irgendwie gefühlt zwei Tage vorm Start dann irgendwie aufzutauchen. Vielleicht lag das auch daran an der kurzen Anreise, aber ja, das weiß
ich nicht. You never know. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich in meiner weiteren Vorbereitung, ich brauche einen Wohnwagen, dann werde ich irgendwie quer durch Europa tigern, werde überall so coole Lagerfeuer machen. Geile Gravel-Touren, um auf Paula Findlay zurückzukommen. Das scheint ja das Mittel der Wahl zu sein.
Ja, und da siehst, siehst du mal, was bei dir ankommt und was wirklich der Outcome hier ist. Das finde ich halt immer, weil du hast ja, ich habe das ja so das ganze Jahr über verfolgt, also deren YouTube-Channel und habe mir das jeden Sonntagabend, habe ich mich eigentlich gefreut, wenn es so ein kleines...
Paula-Time!
So ein kleines, weil ich finde Paula Findlay irgendwie schon immer ziemlich cool. Und auch jetzt zusammen mit Eric finde ich auch geil, wie die das so machen. Und es sieht halt alles immer so, oh ja, that Triathlon Life, ne? So ist es. Ey, klar. Easy peasy. Wie du so gesagt hast, ein bisschen Lagerfeuer hier, ein bisschen Camping da und jetzt fahren wir nach dort, dann kaufen wir uns noch einen Hund und dann machen wir mit dem so ein paar Runs und werfen ein paar Stöckchen und ein paar Frisbees. Cool. Ne?
Der braucht ein Schwimmbad, wir schwimmen dann im Lake, auch bei Minustemperaturen. Ach, ups, da war doch noch ein Schwimmbad offen, haben wir doch nochmal coole Aufnahmen gemacht. Ja, klar, ist natürlich diese ganze, ich sag's mal, Marketingstrategie dahinter. Das wird natürlich sehr, sehr cool umgesetzt bei denen mit ihrem Vanlife. Aber klar, trainiert wird ja trotzdem. Und
was
wirklich hinter den Türen gemacht wird, weiß man ja nicht. Und ich weiß gar nicht so genau, ob die noch bei Paulo Sousa trainieren, wisst ihr das?
Das weiß ich leider auch nicht mehr, aber sie war ja lange Zeit bei ihm.
Sie war lange Zeit bei ihm, er hat ihr auch auf Twitter überschwänglich gratuliert und gesagt, hey Siri, essen.
Sie macht dauernd das.
Warum geht denn das Licht jetzt aus? Verstehe ich nicht, der Bewegungssensor dürfte gar nicht angeschlagen haben. Egal. Was wollte ich sagen? Genau, hat überschwänglich auf Twitter quasi für sie geworben und gesagt, hey, geil und geile Entwicklung und so, deswegen gehe ich noch aus, dass sie auf jeden Fall fern betreuen wird.
Ja.
Also sie sind natürlich jetzt nicht in der täglichen Kurzdistanz-Squad dabei, die ja Sousa betreut, aber in der Fernbetreuung gehe ich mal ganz sehr stark von aus. Unser Licht geht schon wieder aus, ey. Egal, dann müssen wir hier im Dunkeln sitzen. Das Smart Home ist halt echt auch manchmal ganz schön dumm.
Ganz schön anstrengend bei dir, das Smart Home. aber nochmal zu Paula Findlay. Und da muss ich halt auch so an Horst denken und so. Ich meine, Horst, du kennst es ja, ne? Du machst irgendwie, ja, einen Lauf oder eine Radfahrt, irgendwas Hartes und machst dann noch ein paar Bilder danach oder davor oder sowas, ne, auf Insta. Und dann wird nur gesagt, ey, ja, yo, 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 so in dem Style mäßig, ne. Alles locker, alles easy, aber was halt hinter den Kulissen alles für krasse Arbeitern halt doch dahinter steckt, das ist es halt, das sieht man ja so einfach nicht.
Ja, aber ich, das ist natürlich, du darfst nicht vergessen, dass Eric da das Zepter in der Hand hat, was diese ganze mediale Aufarbeitung angeht. Und ja, ist natürlich auch klar, weißt du, sie ist natürlich auch so da von den beiden, auch so diejenigen, die dann auch die größeren Erfolge einfährt. Und dann wird das natürlich auch entsprechend dahin auch gepusht. Ne? Also ich meine, ich will nur damit sagen, ich denke mal nicht, dass sie jetzt da selber mal Videos schneiden
nee,
muss.
Nee, das meine ich, ja, aber auch nicht. Aber trotzdem, was man so sieht, ich meine einfach so generell dieses Vanlife und so. Das ist halt nicht einfach nur, wir fahren heute hierhin, morgen dahin, dann machen wir ein Lagerfeuerchen und zwischendrin schwimmen wir laufen
so
und Radfahren wir mal so ein bisschen.
Also, ja, ja, aber das ist so das Ding dort in den USA oder in Kanada oder wo auch immer die wohnen teilweise, weiß man ja nie. Dieses Vanlife ist bei denen auch ultra populär. Ja, bei uns ja irgendwie auch, aber eher so von diesen Influencern hat man immer das Gefühl, die dann quasi dann aufwachen und vor ihnen ist dann irgendwie die Klippe mit dem mit der Brandung. Aber das ist in den USA. Ich hatte letztes Jahr da beim 70-Punkt Marrakesch mit einem Athleten, einem Profi aus Amerika gesprochen und genau dasselbe. Der hat auch gesagt, ja, ich habe einen Van, ich baue die sogar um und verkaufe teilweise die Dinge. Und
das hat der Eric auch
schon
gemacht.
Das Ding. Ja, weil natürlich auch so, ich meine, du lebst in einem großen Land, du kannst weit irgendwie traveln oder reisen und das ist, glaube ich, so vor allen Dingen für so Outdoor-Sportler, wie wir es ja sind irgendwie im Endeffekt, ist es natürlich auch so ein Lifestyle-Ding, glaube ich. Weil zum Beispiel, das hat ja die Wörtels, kennt ihr die noch? Trevor Wörtel und Heather Wörtel.
Ach so, die Wörtels, ja.
Wörtels, ja. Die haben das natürlich auch so gemacht, beziehungsweise waren die ersten, glaube ich, die dann mit Van und fahr durch Kanada und ach hier, schnell mal Bären geschossen, jetzt haben wir endlich was zum Abendessen. Kleiner Scherz, aber die haben ja damit angefangen im Endeffekt. Ja, Proteins. Naja gut, aber wollen wir mal ganz kurz mal hier so ein bisschen die Ergebnisse durchforsten, weil wir haben ja da schon neben dem Rennverlauf auch interessante Namen eigentlich in der Top 10 stehen, die man so vielleicht gar nicht
Ja, oder erstmal, Alter, wie stark ist Anne Rad gefahren? Also Laura und Anne sind zusammen ja quasi lange Zeit auf dem Rad gewesen und ich hätte vermutet, dass Laura schon auch an Anne vorbeigehen würde und da so ein bisschen versucht, auch sich noch weiter nach vorne zu arbeiten. Und Anne hat das Ding ja quasi schon auch selbst so gut gefahren, ne?
Ja, also die Splits,
die hat sich
man
da
kann ja irgendwie nur den Split sehen. Also du hast ja gesehen, dass die Anne eigentlich die Pace gemacht hat. Also ich glaube, die Laura ist so im gebührenden Abstand von 2 bis 3 Sekunden, was auf alle Fälle fair ist, wenn man es mal hochrechnet. Ja. 2 Sekunden bei 20 Metern ist ein 36er Schnitt. Die Mädels darf ich nicht sagen, Frauen, Entschuldigung.
Doch, Mädels darfst du sagen, nur Mädchen nicht.
Okay, ja.
Mädels ist ja wie Jungs, wir sagen ja auch, die Jungs sind das und das gefahren.
Okay, auf jeden Fall war das alles fair, aber die Laura musste ja dann erstmal rangefahren sein.
Ja, ja, klar.
Die hat ja eine Minute Rückstand am Schwimmen gehabt und dann sind die im Double Pack dann vom Rad gestiegen.
Aber ich hätte halt vermutet, Laura fährt ran und fährt vielleicht auch sogar ein bisschen vorbei. Aber da hat Anne, und ey, Anne auf so einem Kurs, ne? Also Anne ist so groß wie ich und wiegt wahrscheinlich nochmal 5 Kilo weniger oder so. Oder?
Is that even possible?
Ja, aber ja, drück aber mal 80 Kilometer mit 50 Kilo. Da auf diesem Rundkurs. Also das ist schon echt eine krasse Leistung, muss man ehrlich sagen. Und
auch nicht
von
erwartet,
Paula.
Ja.
Also finde ich auch. Da hätte man Laura mit ihren doch größeren Hebeln und so und auch gerade mit ihrer super geilen Aero-Position noch einen besseren Bikesplit halt zugetraut. Einfach.
Ja, kleiner Gruß nach Koblenz, gell? Also die Räder von euch, die waren jetzt nicht irgendwie auf Number One.
Ja, aber die sehen geil aus. Oh, die sind echt geil.
Ja.
Nur irgendwie hatten alle auch so ein bisschen Probleme noch, ne? Ja, also auch Caro Leri da hat ja dann doch die Position irgendwo, hat sie ein bisschen zerrissen scheinbar. Mhm. Oh, ja.
Aber ich habe es ja schon so erwartet, dass jetzt, sag ich mal, die Factory Pilots von der benannten Marke, der nicht genannten Marke, jetzt nicht unbedingt ganz vorne sind, aber es hängt, steht und fällt nur mal mit den Athleten, und die Leistung von Anne war ultra, ultra stark. Und ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Sie ist ja da so ein bisschen am, also sie war, saß nicht so stabil aus, sah sehr kraftvoll aus. Sie war so ein bisschen am Rumschwanken, Anne? Von ihrem Oberkörper. Ja, echt? Anne. Also
ich fand ich nicht.
Ja, ich habe, fandst du nicht?
Nee. Okay. Also ich fand eher Holly Lawrence. Aber gut, die fährt ja immer so. Die hat ja wirklich so einen ganz einen unrunden oder sehr kräftigen so Style. Ne? Mhm. Also da siehst du richtig, wie die sich anstrengen. Ich fand es bei Anne gar nicht so.
Vor allem 3,5 Minuten langsamer gefahren als Anne. Das ist schon richtig, richtig
viel. Das ist Holz, ja. Das finde ich auch. Die Fenella Langridge, die fand ich auch ziemlich gut auf dem Rad noch. Also die ist ja auch dann nochmal ganz gut vorgefahren. Gut, die hat auch so einen Split, ja, ein bisschen langsamer auch als Anne so. Aber so grundsätzlich von der hätte ich jetzt auch nicht so viel erwartet. Und die Sky Mönch, die war ja auch, ja, dann absolut radtechnisch auch gleiche Stärke. Die schwimmt halt nicht so weit vorne dann, ja. Ja.
Ja. Flotte Nummer, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, das. Aber wer ist denn diese Langridge? Mir sagt sie jetzt eben.
So eine Britin halt, ja. Also,
aber die kommt von der Langdistanz oder Mittel oder
ja, Kurz? Ja, also die Kurzdistanz halt nicht, aber die ist halt auch so eine typische, so eine Quereinsteigerin, glaube ich. Diese 100, genau kenne ich die jetzt auch nicht, aber.
So auf jeden Fall eine der Namen, die. Die man nicht auf der Rechnung hatte und dann doch überzeugt hat.
Ja, gut. Und ansonsten, was soll man sagen?
Laufleistung von den Vorderplatzierten. Also ich denke mal, selbst da hat die Anne doch, was hat sie? 1,05, ja. Anne hat die schnellste Laufzeit, ja.
Ja gut, das war ja, also wer das nicht gesehen hat.
Ja. Time to fly, aber sie hat ja die Nikes angehabt, okay.
Kein Time to fly, ja.
Just do it, ja.
Ja, also das Frauenrennen war auf jeden Fall jede Sekunde wert, bis auf Annes, ja doch, nee, nicht jede Sekunde, bis auf die 2 Minuten Zeitstrafe von Anne, konnte man es echt gut genießen und gerade auch, ja, schön, dass die Frauen da auch so fair gefahren sind.
Ja, und trotzdem, wie fandet ihr die Kommentation?
Oh, grenzwertig, ja, also absolut. Welche? Grenzwertig. Ja, wir haben halt dann extra mal den Sportschau-Kommentar, obwohl ich mich eigentlich anfangs da vollkommen gegen wehren wollte und sagen wollte, ich will das nicht hören, weil ich bin ja bekanntermaßen, habe ich ja hier auch noch nie einen Hehl draus gemacht, absolut kein Dirk Froberg-Fan. Also ich muss sagen, Ralf Scholt finde ich wirklich sehr kompetent. Der hat sehr viel Hintergrundwissen und der hat auch diesen Stream meiner Meinung nach sehr gut kommentiert. Und man muss ja auch sagen, im Hinblick auf die Kürze der Vorbereitungszeit, die ja jetzt auch hatten. Also scheinbar war das ja wirklich auch, die wussten vielleicht einen Tag vorher, dass sie das machen werden. Und dahingehend muss man wirklich, also Ralf Scholt, muss ich sagen, als der ist ja jetzt nicht so in der Szene wie wir jetzt irgendwo drin. Oder man kann ja nicht erwarten, dass ein Sportkommentator, der noch mehrere Sportarten abzudecken hat, dass der jetzt absolut im Detail, gerade in so einem Jahr, wo auch gerade im Triathlon nicht viel möglich war, wo man jetzt auch nicht von Vorergebnissen irgendwie zehren konnte und sich da nötige Informationen holen konnte. Dafür war der wirklich up to date und man hat auch gemerkt, anhand was er so gesagt hat, dass der auch seine Informationen, der muss ja auch lange Zeit auch immer mal so auf Insta rumgeguckt haben, denn der wusste viele Insights dann schon auch von jeder einzelnen Sportlerin auch und er scheint auch Breakfast with Bob geguckt zu haben. Und hey, Breakfast with Bob, das war ja jetzt wirklich, der hat ja quasi fast jeden da jetzt nochmal interviewt und jedes Interview geht so um die roundabout 10 Minuten. Also da war der hat dann auch während dem Stream bei den Männern zum Beispiel gesagt, ja, Vincent Louis Zeitfahrrad wurde gestohlen und wurde da aus dem Dach da rausgeschnitten und das daraus. Also sowas wusste der, da kann man jetzt als eingefleischter Triathlon-Fan nicht sagen, naja, da saßen wieder so zwei, die im Endeffekt ja nur so oberflächlich Ahnung haben und so ein paar Sprüche machen. Aber das gilt halt eben nicht für gut, das ist alles meine persönliche Meinung, das gilt nicht für Dirk Froberg. Wobei ich halt auch sagen muss, er ist wahrscheinlich auch ein Mensch, mit dem hätte ich keine Lust, abends irgendwie noch ein Bier trinken zu gehen. Mit dem Ralf Scholz auf alle Fälle, würde ich sagen, cooler Typ, ja. Und er ist ja auch ein super Typ und auch seine Familie generell, die sind ja alle, die kennt man ja auch so ein bisschen über Hannes Hawaii-Tours und so weiter. Aber, also der Dirk Froberg, also gerade als Frau, da kriegt man ja, da reißt er mir die Hutschnur.
Ja, ich habe da nur so ein paar Nachrichten zugesandt bekommen, weil ich habe den amerikanischen Kommentar gehört und nicht den deutschen. Mhm. Und die Aussagen habe ich jetzt nur irgendwo gelesen mit
Einkaufen,
Tasche, für Einkaufen, Handtasche und die Farbe der Räder und so weiter und so fort. Ja, das sind wie so Altherrenwitze. Das ist, glaube ich,
aber die gehen nicht mehr. Wir leben ja, 2020. Sowas, genau.
Eben, wir sind da jetzt deutlich weiter als vor in den 70er Jahren vielleicht. Aber das ist irgendwie schade, wenn man sowas hört. Ich habe aber in den Kommentaren bei Pushing Limits eben gerade nochmal reingeschaut. Und das hat der Dirk, glaube ich, auch auf der Facebook-Seite von denen gemacht. Hat er sich entschuldigt. Also der hat jetzt sich dahingehend nochmal persönlich entschuldigt, dass es ihm leid tut und so. Und hat es versucht, so ein bisschen, ich will nicht sagen, auszumerzen, weil das sind dann schon blöde Aussagen. Und wenn das in Reihe kommt, ist es dann auch so. Und wenn dann auch noch so Fakten vertauscht werden und man so durch die Blume merkt, okay, das ist nicht so ganz vielleicht gut recherchiert, ist dann irgendwie also doof. Ja.
Nochmal zum Dirk Froberg und zum Thema Frauen. Da muss ich halt auch sagen, mir haben auch so ein paar Frauen dann geschrieben, weil ich mich ja offensichtlich dann auch gerade direkt beim Stream dann auch über Insta aufgeregt habe. Ja. Und es ist ja alles schön und gut, wenn man sich da entschuldigt. Finde ich in Ordnung und auch dieses Statement von ihm absolut. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Und unterbewusst steckt in ihm da halt schon irgendwo so ein Showy drin. Und in einem öffentlich-rechtlichen Sender.
Ich glaube, ich war jetzt mal relativ lange ruhig. Ich glaube,
ich habe jetzt noch gar nicht aus.
Ja. Okay, dann sorry. Nein, bevor ich den Show wie raushängen lasse. Ja, er steckt da drin. Ja, okay, dann sorry, dann lasse ich nochmal ausreden und dann schalte ich mich danach.
Ja, ich habe jetzt auch wieder meinen Faden verloren. Aber solche Sprüche gehören da nicht hin. Auch wenn du kannst dich im Nachgang entschuldigen und er hat sich schon oft für so ein bisschen, das impliziert immer so einen leichten Sexismus oder irgendwie so, eigentlich Frauen, ach, die gehören da eigentlich gar nicht hin. So, was macht ihr hier eigentlich? Also man hat schon immer so unterbewusst, so hat man das Gefühl, wird daraus gehört, naja, die Frauen dürfen das halt auch machen, aber eigentlich haben sie andere Aufgaben. Irgendwo, man fühlt sich so schon immer so leicht angetriggert von ihm.
Handtaschen und Schuhe kaufen.
Und das ist wirklich, das geht einfach nicht. Und da kannst du dich im Nachgang einfach entschuldigen und man kann da auch immer mal wieder abnicken und sagen, ja, okay. Aber grundsätzlich, das steckt ja in ihm. Das ist eine grundsätzliche Problematik dieses Mannes. Einfach. Also,
ich würde gar nicht mal sagen, dass es jetzt eine grundsätzliche Problematik des Mannes ist.
Dieses Mannes.
Genau, nicht dieses Mannes, sondern, da habe ich sogar richtig gesagt, des Mannes. Ist eigentlich eine Problematik des Mannes. Denn, wenn ich mal jetzt ganz ehrlich bin.
Oh Gott.
ich fand den Stream jetzt eigentlich okay. Klar, ich stimme dir zu, ich fand den Ralf Scholz da deutlich besser und so. Aber generell hätte ich mir den Stream jetzt angeschaut und so. Und ich sage jetzt mal, auch in Dirk Froberg kennt man. Humor ist jetzt auch nicht unbedingt meiner. Andere finden es vielleicht lustig. Es gab auch genügend Leute, die haben gesagt, so ja, fanden sie eigentlich in Ordnung.
Deshalb habe ich ja eben auch gesagt, das ist meine persönliche Meinung, dass ich diesen Humor nicht gut finde und dass mir Dirk Froberg so oder so, das ist ja dann
gespeichert.
Ja.
Jo, genau. Faden. Genau. Und jetzt kommt aber die Problematik. Dirk Froberg kommentiert halt im Öffentlich-Rechtlichen. Und öffentlich-rechtlich ist halt echt immer noch mal eine andere Hausnummer irgendwo
das Fachpublikum
der hergelaufene Podcast oder so. Und es war gut, dass er sich entschuldigt hat, denn
er musste sich entschuldigen.
Es passiert öfters mit diesem auf Hawaii Lucy Charles im Zelt noch mal hübsch machen und so, bevor es zum Laufen geht und so. Und bei Männern wird einfach, das merkt man, und das würde ich unabhängig von Dirk Froberg machen. Und das passiert immer noch häufig. Anders geredet. Dann wird darüber philosophiert, was zieht Frodo an? Zieht er eher den dunkleren oder ziehen die Männer Socken an? Ja oder nein? Und hier und so. Also solche Fragen, die halt dann doch konkret auf den Wettkampf bezogen sind. Mhm. Und bei Frauen ist halt dann doch, und das ist scheinbar immer noch sehr anerkannt irgendwie oder halt wird häufig so gehandelt in der Gesellschaft. Geht halt auch so ein Spruch, ja, mal hübsch machen oder so, oder ja, dann kauft sich halt Laura eine Handtasche und Schuhe.
Da würdest du beim Mann, da würdest du nie sagen, was macht der da? Kauft er sich jetzt irgendwie ein krasses Auto oder?
Genau, sagt keiner, sondern da ist halt so, klar, das ist halt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und Laura verdient damit auch ihren Lebensunterhalt. Und das sind aber so Sachen und die kommen versteckt nicht nur beim Dirk vor, die kamen auch meiner Meinung nach beim Live-Ticker von Pushing Limits vor. Auch nicht böse gemeint, aber da hat jemand kommentiert, ja, warum eigentlich nur über Männer, warum nicht die Frauen?
Warum die das natürlich den Ticker Nikas, machen?
Hey, ich will auch ein Wochenende.
Hab's auch gelesen.
Ich will auch ein Wochenende haben und so und können ja von mir aus machen, was sie wollen. So. Aber dann fand ich den Einwand auch richtig, naja, gut, ihr seid ein Internetportal, ihr verdient damit Geld, warum nicht die Frauen? Klar, weil natürlich das Interesse schon bei den Männern bei ihm größer ist und das ist ja vielleicht privat auch ganz okay, beruflich weiß ich nicht. Ich selbst würde mich auch nicht davon befreien. Also wie gesagt, das Handtaschending, ich habe es überhört und habe den jetzt nicht groß weiter Beachtung geschenkt, aber in dem Moment, wo es geschrieben war, war bei mir auch halt Klick und wurde gesagt, ah ja, stimmt, eigentlich ist es blöd. So. Weil letztendlich war es noch Luis, der rennt viel eher ins Kaufhaus und kauft sich jetzt eine geile Tasche oder einen geilen Rucksack mit der Cola, als jetzt eine Laura Philipp. Muss man mal ganz klar so sagen. Das ist schon etwas, das betrifft viele, aber Dirk hat so ein bisschen das Glück, da immer in die Fettnäpfchen reinzurennen und die Fehler für viele Männer zu machen und dann dafür auch gerade stehen zu müssen. Aber klar, es ist schon im öffentlichen, rechtlichen und dass es jetzt mehrmals vorkommt, ist schon echt blöd.
Ja, und das
deswegen
ist
schon erfrischend. Echt blöd. Ja, aber definitiv. Und es darf eigentlich passieren, wenn du da irgendwie Rundfunkbeiträge hast und dann erwartet man da auch irgendwie einen gewissen Standard, muss man eigentlich auch so sehen. Deswegen fand ich es umso erfrischender, was den Kommentar von den Amerikanern anging. Nämlich mit der Belinda Granger, selber ehemalige Profi-Triathletin und dem Kevin McKinnon, der da auch an der Strecke stand, Kanadier.
Der war doch auf dem Motorrad, ne?
Genau, richtig. Ja. Und ich glaube, der Co-Kommentator von der Belinda war einer eigentlich aus dem NASCAR. Und das war eigentlich super interessant, weil du hast den Laien gehabt, der quasi interessiert gefragt hat. Und du hast eine Insiderin mit der Belinda, die vor allen Dingen auch die Athletinnen und Athleten persönlich kennt und auch ihre Einschätzung da gibt. Das fand ich extrem gut gemacht. Also das hat sie wirklich, ich kenne sie ja auch gut und das kann die auch. Die kann das auch gut vermitteln, auch für Laien. Und ich fand diesen Mix extrem gut.
Genau, ne? Also den braucht man auch. Den Mix aus drei Menschen, ja.
Genau, und deswegen, nur um das abzuschließen, weil wir haben noch Männerrennen zu diskutieren, vielleicht in Zukunft sollte man um da dieser Gefahr sich zu entziehen, dann einfach mal eine weibliche Expertin an.
Ja, aber da hat sich die ARD schon entschuldigt, Horst, und hat gesagt, aufgrund von Corona war es nicht möglich und auch oft in Kürze, dass überhaupt dieser Stream zustande kam, da hatten wir auch quasi alle auch schon großes Glück. Dass die überhaupt das gemacht haben. Und dann wurde halt gesagt, es bestand halt jetzt keine Möglichkeit, so wie wir es ja auch oft gewohnt sind aus Frankfurt, aus Hawaii, wo auch mal eine Nicole Leder mal dabei war, ne? Oder beim Schwimmen war der Experte Jan Sibbersen, hat man ja schon oft dann gesehen und so weiter. Das war ja schon auch immer gut gemacht. Und so ein Experte oder auch nochmal so eine dritte Person tut da extrem gut. Und die hilft natürlich auch den beiden Kommentatoren auch extrem. Also da muss ich sie ja auch in Schutz nehmen. Auch irgendwo, auch Dirk Froberg letztendlich, ne? Er kann ja jetzt auch nicht alles wissen und auf einem Expertenniveau kann er nicht kommentieren. Aber das war halt, das fiel halt Corona leider Gottes zum Opfer. Aber ich finde auch, in Zukunft braucht es da doch auch einer Frau. Gerade wenn es um ein Frauenrennen geht, dann sollte eigentlich eine Frau auch in so einer Kommentatorenkabine sitzen oder wo auch immer sie sitzt, aber mitkommentieren. Denn eine Frau sieht das dann doch noch mal aus anderen Augen und wir nehmen uns dann doch auch anders wahr. Und ja, diese flachen Witze von Dirk Froberg, die brauche ich echt nicht mehr. Ja, das können wir jetzt dann mal abschließen, oder?
Nee, gut, ja, doch.
Gehen wir zu den
Bewerbung
Männern?
Bewerbung direkt nach Mainz, Eva.
Ja, da bin ich absolut, da habe ich auch richtig Bock zu. Oh Gott.
Okay, dann haben wir ja noch das Männerrennen, oder?
Ja,
oder,
genau. Würde ich
sagen, last but not least. Zur Entscheidung wollen wir, bevor wir selbst uns zum Männerrennen melden, wir haben ja noch einen O-Ton von Florian Angert. Und den würde ich auch mal jetzt einspielen, denn
Pre-Race.
Er behandelt ja auch noch das Pre-Race geht danach über, also wir haben quasi eine Stimme von ihm bekommen, bevor er direkt nachdem er gelandet ist, wo es um seine Vorbereitung geht. Und danach redet er noch über sein Rennen selbst in Daytona. Mhm. Und danach hören wir uns dann wieder. Viel Spaß.
Sehr schön. Guten Morgen, beziehungsweise einen guten Nachmittag oder guten Tag bei euch. Wir haben es geschafft. Wir sind eingereist und wir sind im Hotel und wir haben geschlafen. Einreise hat dann doch tatsächlich relativ problemlos geklappt. Ich glaube, entschieden wirklich, dass ich Daytona mache, habe ich irgendwann Anfang Mitte Oktober, als Kati noch Herbstferien hatte oder beziehungsweise trainiert, dann hatte Kati Herbstferien, da war von Anfang an eigentlich schon irgendwie geplant, dass wir noch eine Woche weggehen. Das haben wir dann auch gemacht und dann ja, hatte Sebi entschieden, dass er Daytona macht und Laura hatte auch entschieden, das zu machen und es sah tatsächlich so von den Tendenzen eigentlich ganz gut aus, dass das stattfindet, das Rennen. Das ist ja, war ja so die größte Problematik eigentlich dieses Jahr, dass man sich nie so richtig sicher sein konnte. Und dann habe ich aber im Endeffekt mit Philipp auch entschieden, gut, wir machen das jetzt und wir bereiten es auf jeden Fall vor. Wenn es abgesagt wird, dann kann man mit dem Training immer noch rausgehen und Pause machen. Aber ja, im Endeffekt, man musste sich ja vorbereiten und ja, dann haben wir da Mitte Oktober gestartet, was im Endeffekt auch ganz cool war. Es war natürlich wieder schwierig, als dann mit den Schwimmmöglichkeiten war es dann doch einfach tricky. Dann haben wir die Schwimmbäder auch wieder zugemacht. Das heißt, ich bin relativ viel nach Heidelberg auch gependelt, um zu schwimmen. Was aber in der Sicht wieder ganz cool war, auch weil wir es einfach viel verbunden haben. Also beispielsweise hatten wir irgendwie freitags immer unsere Session aus, wir sind irgendwie haben uns in Heidelberg auf der Bahn getroffen, sind von 9 bis 10 gelaufen, Tempoläufe zu dritt, also Laura Sebi, ich, der Yannick Schaufler war noch dabei. Danach waren wir schwimmen und dann waren wir noch 2-3 Mal auch am Nachmittag dann im Neckartal Radfahren, eben so ein bisschen Daytona-spezifisch mit Flach und viel Auflieger fahren. Das war eigentlich ganz cool. Dann war das irgendwie so ein kleines, nenne ich mal, Ritual, beziehungsweise wir haben eigentlich in der kompletten Vorbereitung schon viel auch zusammen trainiert. Das war dann ganz cool und hat, denke ich, auch, oder hat mir von der Motivation auch auf jeden Fall geholfen, das Ganze durchzuziehen. Dann kam natürlich noch dazu, dass das Wetter echt ziemlich gut mitgespielt hat im Oktober und eigentlich einen Großteil ja auch vom November, was es sicherlich leichter gemacht hat, weil wenn man irgendwie doch nochmal wirklich seriös trainieren muss, auch viel Temposachen und alles machen muss, um einfach fit an der Startlinie zu stehen, dann ist es ja schon, ja, wenn es dann irgendwie nur regnet und nur kalt ist, dann ist es natürlich auch schwieriger. Genau, aber dann ist so das Training vor sich hingegangen. Wir haben irgendwie wöchentlich neue E-Mails bekommen von der PTO mit, das Rennen findet auf jeden Fall statt und wir brauchen eine Einreisegenehmigung für die USA, also so eine Ausnahmegenehmigung. Und dann war nie klar, kümmert sich die PTO drum, müssen wir uns drum kümmern. Und jede Mail hat irgendwie was anderes gesagt. Und am Ende haben wir uns dann irgendwie entschieden, also haben wir das tatsächlich auch die Ausnahmegenehmigung selbst beantragt und haben das von der Botschaft in Berlin oder vom Konsulat in Frankfurt auch bestätigt bekommen, kurz bevor, also die PTO hatte das parallel schon über die Homeland Security geklärt oder die Klärung eingeleitet, sagen wir es so. Und wir haben dann für uns entschieden, okay, wir probieren das jetzt nochmal selbst. Einfach, falls da irgendwas nicht klappen sollte. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Wochen vorher oder 3,5 Wochen vor dem Rennen haben wir von Berlin das Go bekommen, dass wir diese Ausnahmegenehmigung haben, die NEE. Und ich glaube, dann 3-4 Tage später kam auch von der PTO dann das Go, dass das genehmigt wurde. Das heißt, aus der Sicht war die größte Hürde schon mal genommen, um ins Land einreisen zu dürfen. Genau, dass das Rennen stattfindet, ist jetzt, ich meine, jetzt sind wir hier, ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Man kann es dann, glaube ich, denke ich, trotzdem erst sich sicher sein, wenn das Rennen wirklich gestartet wurde. Aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Genau, dann haben wir irgendwann im Endeffekt Sachen gepackt. Wir mussten noch einen negativen Corona-Test nachweisen. Das hat auch problemlos geklappt. Dann haben wir gepackt, sind geflogen. Wir sind jetzt gestern sonntags geflogen von Frankfurt nach Orlando und von Frankfurt nach New York und von New York nach Orlando. Genau, also mit der Einreise hat tatsächlich auch alles geklappt. Wir mussten nur beim Check-in im Endeffekt nochmal die Ausnahmegenehmigung nachweisen oder irgendwie, also wir haben kein offizielles Dokument davon bekommen, aber wir haben im Endeffekt die Bestätigung, dass das geklappt hat, ausgedruckt und haben das denen vorgezeigt, mussten Rückflug nachweisen und dann konnten wir da in Frankfurt einchecken. Dann war der größte Knackpunkt, sage ich mal, noch die Passkontrolle natürlich in den USA, wo wir von der normalen Passkontrolle nochmal zu einer zweiten Passkontrolle gerufen wurden. Aber auch alle vier, also es sind Laura, Philipp und Sebi, sind zusammengeflogen. Wir wurden alle rausgezogen quasi und wurden alle, wahrscheinlich haben sie nochmal irgendwie einen Background-Check bei der zweiten Passkontrolle einfach gemacht, aber das war auch alles kein Problem. Dann haben wir unseren Stempel bekommen, waren dann drin, haben nochmal das Gepäck umgecheckt und oder wieder eingecheckt und sind dann von New York nach Orlando geflogen, haben uns da einen Mietwagen geholt und sind dann im Hotel, ich glaube um 9, also wir sind um 6, glaube ich, aufgestanden, um 10.20 Uhr in Frankfurt los und dann um 9 waren wir in Daytona im Hotel abends und haben uns dann schlafen gelegt und genau, jetzt haben wir noch die Rennwoche vor uns. Mit letzten Vorbereitungen, Material hat bei mir alles überlebt, den Flieger. Und genau, aus der Sicht, wenn es ja in der 2 Kilometer geschwommen, 80 Rad und 18 gelaufen, dementsprechend ist es nochmal kürzer als eine Mitteldistanz. Was es ja nochmal schneller machen wird, die Strecke ist einfach 20 Runden auf dem Daytona Speedway, auf der Rennstrecke. Das heißt, die Leute, die aerodynamisch auf dem Rad sitzen, aber auch ihre Position einfach 80 Kilometer lang durchfahren können, die werden da auf jeden Fall gute Karten haben. Und das ist, denke ich, auch was Interessantes, was man dann sehen wird, wer das kann. Bei den Kurzdistanzen wird es, denke ich, auch sehr interessant, wie die damit umgehen können. Und ja, dann ist, glaube ich, für ein spannendes Rennen alles angerichtet.
Ja, also ich fand das Statement von Flo jetzt wirklich auch mal interessant zu sehen. Ja, wie reist man jetzt heutzutage so in die USA ein und was gibt es da so für Hürden zu überwinden, dass man dann wirklich tatsächlich auch am Renntag vor Ort ist? Haben sie ja scheinbar dann auch alle geschafft. Ja, und dann die Sipe-Squad, die Doppel-S-Squad.
so heißen die, okay.
Ja, die haben das ja ganz gut gelöst dann. Also im Neckartal, Horst, das wirst du auch kennen. Da kann man ja schon geil so Zeitverintervalle fahren, ne?
Ja,
und
absolut.
Und da haben schon. Die scheinbar dann doch alle gut immer in Aero-Position. Und man kann ja jetzt wirklich sagen, also Flo konnte die Posi echt halten, Laura konnte sie halten und Sebi hätte sie auch halten können, wenn
er gewollt hätte.
Wenn seine Wade das zugelassen hätte. Ey, sei nicht so fies. Nee, aber die scheinen ja wirklich gerade auch gut trainiert zu haben und haben das mit dem Schwimmen dann im OSP da gut verbunden und haben danach ihre Track-Workouts gemacht. Also was er halt gerade erzählt hat, ja. Schon cool gelöst. Wenn du so eine Squad hast, macht es halt das dann doch auch einfacher.
Eine Squad macht das Leben immer leichter.
Ja.
Das muss man einfach so sagen.
Ja, du bist der Beste, der das...
Ja, es ist ja so. Entweder du hast halt irgendwie eine Squad auf eher... Auch wenn natürlich Sebi so ein gewisses Maßen die Leadership übernimmt. Ich sag mal, so ein anderes Beispiel ist vielleicht eher so die GFT-Crew, wo mehrere Charaktere aufeinandertreffen und ich sag jetzt mal so dieser Alpha-Rüde nicht so klar herauskristallisierbar ist. Frodo würde ich eher so einschätzen, der hat ganz klar seine Sparring-Partner, die halt eher so...
Ja, das ist keine Squad.
Das ist an sich eine Squad, aber auch er braucht halt seine Sparring-Partner irgendwo.
Ja.
Ist jetzt nicht die klassische Squad, aber ja.
Also dann doch Squad-Life und nicht Van-Life.
Ja.
Geht beides scheinbar, ne?
Und Paula braucht einfach Eric.
Genau.
Brauchst du übrigens wirklich, also ganz ehrlich, schiebe ich nochmal zwischen, bevor wir zu den Männern kommen. Paula Findlay war ja mal eigentlich so die krasseste Juniorin, die man sich fast so vorstellen kann. Die ist ja so 2010, 2011 wirklich so von der Juniorendistanz in der WTS eingeschlagen, so direkt so WTS-Rennen gewonnen und so, ging richtig ab. Und dann war ja War sie eine riesige kanadische Hoffnung für London 2012. Super schlechtes, also ausgestiegen, auch voll abgestürzt. Also jetzt nicht mit Drogen und Alkohol, aber hat sich so...
Nicht wie ein Mann abstürzen würde, sondern...
Wie eine Frau halt abstürzt.
Ich muss mal dissen jetzt.
Und ich würde schon sagen, du hast eine... Also da hat Eric einfach mal schon krassen Anteil daran gehabt, sie mit so aufzubauen und er ist irgendwo die Stütze. Also
soll ich dir aber mal was sagen?
Ja.
Weißt du, wie viel Preisgeld Paula bekommen hat? 100.000?
Ja, klar, sie ist die Verdienerin.
Und, warte mal. Ja. Das, nee. Und weißt du, was sie direkt gesagt hat? Sie teilt das komplett mit Eric. Mhm. Eric kriegt 50.000, weil ohne Eric wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist. Und er hat den größten Anteil jetzt an ihrem Erfolg und dass sie wieder dort angekommen ist, wo sie jetzt ist. Und das, da, weißt du, das sind starke Frauen.
Genau. Und Frauen sind halt so ehrlich.
Da, aber da fällt dir jetzt gerade mal nichts ein, ne? Da siehst du mal, aber wie Frauen auch das wertschätzen und auch genau wissen, ey, ich brauche den und so und dann funktioniert's. Teamwork makes the dream work. So einfach ist es. Und Paula hat's halt verstanden. Oh, ey, krass. Ja. Gregor ist krass.
Ja.
Ja, okay.
Ohne Eva wäre ich auch nie dahin gekommen, wo ich... Nee, absolut. Aber das ist ja umso schöner, dass sie es ja auch so sagt. Und umgekehrt hast du es ja genauso. Also jeder Mann, der ja da irgendwo, irgendwo aktiv ist, anderes Beispiel ist halt Niklas Bierig, Reto Hug. Es war nicht Sven Riederer, sondern es war Reto
Hug. Das wollte ich jetzt gerade auch ganz sagen.
Der dahinter steckt. Aber es ist halt immer einer, der halt zurücksteckt und beziehungsweise sich mit Leistung aufbauen kann. Ne? Nimm eine Emma Snosel, die sich halt jetzt auch komplett hinter einen Jan Frodeno stellt und irgendwo auch einen riesen Anteil dafür hat, dass er, ist schon interessant und natürlich auch super groß, dass Paula das dann so
auch zu schätzen weiß und auch nach außen so kommuniziert. Ja. Ne? Nicht nur im stillen Kämmerlein, oh ja, danke Eric, sondern wirklich auch außen, ey.
Danke Eric und jetzt schneid wieder ein geiles Video bitte.
Ja.
Wie sind wir eigentlich drauf gekommen, Horst?
Du bist da drauf gekommen. Mach jetzt den Horst nicht.
Ja, mit deinem Squad-Life und dem Vanlife.
Genau, Squad-Life, Vanlife.
Aber ich habe noch einen letzten Punkt zu Eric Lagerstrom. Der hatte vor Paula Finlay eine andere Profi-Triathlon-Freundin. Wisst ihr wer?
Nee. Boah, das weiß ich
nicht. Come on, give us a good gossip.
Ja, das war Magali Tissier. Auch eine Kanadierin.
Ah, ja, stimmt. Ja. Stimmt, aber die macht nichts mehr, ne?
Deutlich älter, ja, hat danach aufgehört. Also nachdem er das Vanlife vorgestellt hat, das ging dann eine Zeit lang gut und dann, ja gut, wie es halt so ist, aber jetzt ein bisschen rumgefrotzelt von meiner Seite. Ja, aber der hat sich schon immer an sehr erfolgreichen Profi-Triathletinnen
gehangen.
Ja,
irgendwie. Oh Gott, wir kommen in Teufelsküche.
Nein, gar nicht. Aber er hat auch bei Breakfast with Bob, ich habe sehr aufmerksam jede Episode
geschaut. Echt? Ah, okay.
Ja, jede. Ich habe sogar doch die mit Sam Long angeguckt. Und auch da hat Bob halt so gefragt, ja, wie habt ihr euch kennengelernt oder bla bla bla. Mhm. Und dann hat halt auch Eric, es war so ein bisschen Fremdschämen war es halt schon, und hat so gemeint, ja, ihn hat das immer schon fasziniert. Ihn hat Paula absolut fasziniert, was sie für eine starke Persönlichkeit ist und ja, wie sie den Triathlon so, wie sie sich wieder so aufbaut nach diesen ganzen Rückschlägen, den sie so hatte, weil letztendlich hatte, wenn Paula jetzt aufgehört hätte, ja, hätte jeder gesagt, ja klar, verstehe ich, ne? Also absolut, die ist durch. Aber nein, sie hat es halt dann doch auch nochmal geschafft und dann haben sie sich ja kennengelernt, als sie jetzt auch schon wieder so ein bisschen aus dem tiefsten Tal so raus war und er hat sie schon auch so angehimmelt, ne? Also,
und das findest du jetzt Fremdschämen? Ich himmel dich auch an und...
Ja, aber das sagst du nicht bei Breakfast Bob.
Er müsste ja nicht mal einladen, was ich dem erzählen würde, ey.
Oh je.
Kannst auch bei Breakfast mit Horst machen. Machen wir beim nächsten Mal.
Hol nochmal so eine Ukulele raus und dann...
Genau.
Yo.
Punch him, man!
Ja, genau. Also jetzt zu den Männern jetzt endlich.
Jetzt endlich, nach einer Stunde mal zu den Männern hier. Das ist unglaublich.
Also ich fange mal gerade wieder mit dem Schwimmen an. Weil ich hatte ja beim Schwimmen, ich weiß noch, im letzten Podcast prophezeit oder eigentlich gehofft, dass es halt so ein richtig krasses Swim-Battle gibt. Und dass wir absolut aggressive Kurzdistanzler sehen, wo halt auch kein Longo, noch nicht mal Flo Angert, habe ich ja gesehen. Ne? Ich musste ja auch Flo, es tut mir leid, ne? ich habe ja alle so ein bisschen, ich habe irgendwie eine Fünfergruppe fast schon nur aus Kurzdistanzlern vorne gesehen, die halt so richtig reinkloppt. Und also da muss ich sagen, war ich echt ein bisschen enttäuscht.
Dann hast du aber falsche Hoffnung gehabt, würde ich jetzt mal so sagen.
Ah, ja. Ich habe halt so einen aggressiven Voss und Lewis gesehen, mit Henry an den Füßen, ja, dann also noch den Brownlees. Das habe ich irgendwie gesehen.
Also ich habe es aber gesagt beim letzten Podcast. Ich habe ja gesagt, das wird sich da nicht so ausschwimmen. Das wird dann einen Leader geben. Das war genauso, wie ich es gesagt habe. Es gab einen, der vorne die Pace gemacht hat, der Henry. Der hat aber so viel Gas gegeben wie notwendig, und weil es halt auf der Strecke nichts bringt, dann irgendwie groß rauszuschwimmen.
Ja, Mann, ey. Es war enttäuschend.
Nee, also gar nicht. Also das war genauso. Da muss man auch bedenken, 2 Kilometer sind einfach mal viel zu kurz. Wir müssen es gerne nochmal genau überdenken. Und also es bräuchte eigentlich 3 Kilometer, also 2 Kilometer ist ja echt ein Witz. So auf der Distanz bräuchtest du 3 Kilometer schwimmen.
Oder mit der Strecke danach. Das war halt letztendlich dann nochmal ein super GAU.
Mehr Strecke danach?
Mit der Strecke danach, mit dem Daytona-Rundkurs danach waren 2 Kilometer.
Aber das Schwimmen ist halt genauso gelaufen, eigentlich, wie ich gedacht habe. Also es sind ja auch jetzt, es war ja eine gute Schwimmgruppe ja da auch am Start. Und Henry Skömmen hat, wie erwartet, letztendlich die Pace gemacht. Monson Louis schwimmt immer ein bisschen so, dass er sich etwas zurückhält und dann gegen Ende dann, sag ich mal, aufkommt. Und ansonsten.
Aber
alle
die haben
dabei,
ja keine Lücke oder sowas.
Ja, aber was soll denn, ganz ehrlich, was soll denn bei 2 Kilometer passieren?
Ja, aber irgendwie, wenn die mal so richtig durchgeballert
werden. Ja, und dann kannst du nicht mehr Radfahren. Also irgendwo müssen die auch. Ja. Und guck mal, Sanders, was hat er bekommen? 3,5 Minuten? Das musst du dir mal geben. Im Profisport 3,5 Minuten auf 2 Kilometern. Also jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, und guck mal, und Sanders ist noch Dritter geworden. Dann siehst du aber auch
wir
mal.
Wir reden hier von 20 Minuten Wettkampfzeit und du hast weit über 10% Leistungsunterschied. Das ist eigentlich kein, also.
Ja, ne? Also er hat natürlich einen schlechten Tag gehabt, das hast du nicht vergessen. Ich meine, das ist jetzt nicht der beste Schwimmer, aber war jetzt auch nicht unbedingt in der Hochform seines Lebens, was das Schwimmen
aber angeht. Man kann von 2 Kilometer Schwimmen ja nicht erwarten, dass das die Felder da sonst wie auseinanderfliegen.
Ja, schade.
So.
Ja.
Aber man muss auch sagen, dass in den Top 10 eigentlich nur ITU-Athleten waren. Du siehst, also ich meine, dahinter war es auch irgendwie eng und knapp. Also es war jetzt irgendwie dann doch alles irgendwie zusammen in diesem ersten, weiß nicht, ersten 15 oder so. Ja. Aber von der Positionierung her, was aus dem Wasser kam, muss man schon sagen, dass die Kurzdistanz hat definitiv da taktisch sich besser durchsetzen.
Ja, aber gut,
konnte.
Das war von, würde ich sagen, von vornherein klar. Also dass die Kurzdistanzler da auch wirklich ganz vorne.
Ja.
Rauskommen.
Also so ein paar Mitteldistanz haben sie natürlich mitgenommen, also so ein TO zum Beispiel profitiert davon, Rudi van Berg profitiert einfach davon. Das ist ja auch, was wir im Voraus gesagt haben, dass es so ein paar schwimmstarke Langdistanzler geben wird, die davon profitieren, dass sie jetzt einfach eine größere Gruppe haben. Florian Angert konnte seit langem, also der ist ja auch, ich sag mal, auch unter den deutschen Kurzdistanzlern mit einer der stärksten Schwimmer. Hat, glaube ich, auch in der Bundesliga dann teilweise mal so ein bisschen Probleme damit, mit diesen Positionskämpfen im Wasser. Mhm. Das liegt ihm halt nicht so. Aber das hat er diesmal richtig gut umgesetzt. Nils Frommholt fand ich echt interessant zu sehen.
Oh, erste und zweite Runde.
Erste,
ne?
Runde sich noch daran erinnert. Er war nämlich auch einer der stärksten Schwimmer auf der Kurzdistanz mit.
Ich glaube, der ist an 13 raus oder sowas, ne?
Erste Runde richtig gut raus und zweite Runde richtig gut geplatzt. Also da hat man gesehen, da sind einige noch richtig hochgegangen. Aber gut, ansonsten halt so das gewohnte Bild dann aufs Rad von Henry Skömmen angeführt und Flo, wie er beschrieben hat, dann
als erstes wurde das Feld jetzt Ewigkeiten von Michi Weiß angeführt.
Genau, und dann gingen eigentlich alle Probleme los,
und
die wir ja auch besprochen haben.
Da fing's an.
Du hast schon mal eine große Gruppe, die sich auch mangels Durchgreifung dann irgendwie selbst austarieren muss, was sind eigentlich unsere Wettkampfregeln. Du hast natürlich ein paar überrundete Athleten irgendwie auf einmal schon in der ersten Runde dabei, die da mit rumtanzen. Ja.
Geht schnell bei so einem kurzen Rundkurs.
Ja.
Ja, aber ich fand's trotzdem irgendwie auch interessant zu sehen von in der Anfangsphase, wie sich das Feld sortiert. Und ich meine, dass Alistair da aggressives Rennverhalten immer an den Tag legt, das wissen wir ja. Und er hat ja das Zepter in die Hand genommen. Und natürlich dann mit diesem knappen Hinterherfahren vom Vincent war das natürlich irgendwie makaber, weil natürlich die Kommentatoren auch am Anfang immer darauf hingewiesen haben, da sind noch gar keine 20 Meter.
Ja.
Aber was mir dann aufgefallen ist in dieser Flucht, also was die Kamerasperspektive anging, ich meine, der Mosso hat ja sein neues Rad ja vorab da vorgestellt mit diesem neuen Cockpit, irgendwie customized und super slick und super One Piece mäßig irgendwie, und dann siehst du den auf dem Rad und denkst so, ah, okay, also der ist definitiv nicht aerodynamisch optimiert, so wie ich es erwartet hätte.
Ja, aber der fährt immer so breitbeinig.
Das meine ich gar nicht. Aber du hast halt gesehen, du hast gesehen, als Alice da vorne weggefahren ist, der Kopf war schön irgendwie zwischen den Schultern unten.
Er hat ja schon mehr Erfahrung.
Der Vincent war einfach, der Kopf, der hing raus. Das lag auch daran, dass er zu eng vorne irgendwie mit den Schultern zusammen war und dass sein breites Kreuz nochmal rausdrückt, dann kriegst du den Kopf auch nicht runter. Dann ist generell die Frage, ob der wirklich dann überhaupt eine Optimierung gemacht. Ich glaube nämlich, vielleicht gar nicht so in dem Sinne, wie man es sich erwartet hätte.
Oder kommt auch immer drauf an, bei wem du so. Es gibt ja viele vermeintliche Experten, die man da.
Ja, und ich war auf der Webseite von seinem Cockpit-Supplier, sage ich mal, dem der das Teil gebaut hat. Und da waren so Bilder drin im Vorfeld. Ja, wir haben da irgendwie aerodynamisch gearbeitet. Die Hände vorne mehr zusammen und so. Und dann sind ja alles schön und gut. Aber wenn dann die Schultern auseinandergehen und der aussieht wie so ein extremes V
von dir vorne. Dann?
Ja. Dann bringt es ja auch keine enge Handhaltung vorne was. Ne? Also, und naja, egal. Es ist mir jetzt nochmal so aufgefallen und ja.
Ja, aber das zum sind Rennen halt genau die Dinger, ne? Ich meine, ja. Das war sein erstes Zeitfahrrennen. Und klar, wenn er auch sagt, er hat sich schon ein paar Monate oder mal zwischendurch, also er saß jetzt nicht nur ein paar Tage drauf oder zwei Wochen, sondern hat jetzt schon mal versucht, innerhalb der letzten drei Monate was zu machen. Aber trotzdem ist es was ganz anderes, als wenn du über Jahre deine Position da irgendwie dir austüfteln kannst, ne?
Oder da musst du ja auch reinwachsen.
Du musst auch erstmal eine schöne Position finden, in der du die 80 Kilometer durchfahren kannst. Und dass es ja geklappt hat, hat man ja in seinem Laufsplit ja gesehen, ne? Also er ist ja jetzt nicht komplett hochgegangen oder so.
Ja, und auch an seiner Fahrzeit, auch allein an der.
Also
der Bikesplit war jetzt auch absolut konkurrenzfähig oder gerade wirklich mit dabei.
Ja, aber klar.
Ja, come on, wenn du da auf 10 Meter fährst, ja, ganz im Ernst. Also, ja, na gut, es waren ja auch einige. Entschuldige für die Unterbrechung. Nein, gut. Naja.
Nee, absolut genau. Aber klar, das große Rätsel, warum er da so dicht, ich habe keine Ahnung, dass man sich da echt so verschätzen kann.
Das war auch schlecht für sein Standing, also ohne Witz. Also wenn du Fan irgendwie von dem warst, ich meine, ich bin jetzt ich finde es cool, was er so macht. Ich bin jetzt nicht irgendwie so einer, der den abfeiert, aber ich fand ihn eigentlich so ganz, ganz, ganz cool so. Aber das fand ich überhaupt nicht gut und muss ich auch einfach sagen, Appell an das eigene Gewissen, musst du beim nächsten Mal besser machen.
Ja. Und das ist halt so schade, ne? Das ist halt, weil ich mag den ja irgendwo schon und so, und ist ja irgendwie auch ein Charakter. Er war auch jetzt echt pissed, man hat's ja jetzt echt gesehen, also da hat's echt gedauert, bis irgendwie so auf Instagram oder so mal ein Statement kam, und auch das war halt irgendwie nur so, ja, geht weiter, so nach dem Motto. Also das hat ihn jetzt, glaube ich, schon richtig gefuchst. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde zum Beispiel so Aktionen, also ich fand die TO-Aktion mindestens genauso schlimm wie Vincent. Also fand ich
finde ich auch.
Er wird bei Weitem nicht so diesen Hate abbekommen, wo du halt sagst, so ist schlecht für sein Standing. Mich stört noch, ehrlich gesagt, es sind ja schon ein paar Tage vergangen seit den Rennen, mich stört so dieses Gebäsche auch gegen den Alistair Brownlee.
Oh, mega, das stört
mich auch total. Wenn wir jetzt mal schon, sorry, dass wir den Sprung schon zum Lauf machen, aber dann fand ich, ist halt Alistair halt dann doch relativ kontrolliert rausgegangen. Die sahen alle scheiße aus.
Also aber ganz ehrlich, Alistair sah die ersten Meter auch wahnsinnig schlecht aus.
Oh, ja, Sarah, aber Schwede. Die anderen auch.
Ja, also
da ist jetzt echt keiner irgendwie vom Rad gestiegen und du hast gedacht so, oh yeah, geil, fresh.
Dann ziemlich matschig.
Und dann finde ich, beim Laufen sah es für seine Verhältnisse relativ kontrolliert aus. Und ich glaube auch wirklich, dass das die auch Wadenprobleme waren. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Aber also mich stört echt auch, was denn so in den sozialen Netzwerken so an Häme da rauskommt. Und so, ey, auch er war schon jetzt zweimal hintereinander Zweiter bei der 73 WM, glaube. Oder Südafrika und Nizza. Nizza war er auch Zweiter, oder? Hinter ihnen, ja. Und auch sonst, was er alles gebracht hat. Und dann stellen sich welche hin und so, naja, vielleicht lernt das nochmal irgendwie, wie man richtig paced und so, bla bla bla.
Ja, total so, bescheuert.
Ey, Leute. Und nur weil Frodo sagt, dass es ein Penner ist, heißt noch längst nicht, dass Alistair wirklich ein Penner ist.
So. Aber das ist es wieder. Wenn Frodo einmal gesagt hat, oder dieser Rempler auf Hawaii, der eigentlich kein Rempler war, und der ist unten durch.
Ja, also.
Und das ist echt traurig, ne?
Das stört mich.
Weil,
ja, aber das sind natürlich Leute, du wirst ja immer so Leute haben, die dann irgendwie so eine Meinung raushauen, und das sind natürlich auch keine Leute, die da irgendwie Fachexpertise mit sich bringen oder sich halt beeinflussen lassen. Aber man muss einfach sagen, ich meine, man kann mögen oder nicht, der nimmt das Zepter in die Hand, der gibt Gas, der hat das Potenzial sowieso und deswegen finde ich es immer gut, sowas zu sehen, wie ein Weltklasse, absoluter Weltklasse-Athlet auch so ein Rennen gestaltet, weil das findest du viel zu selten. Und ich meine, siehst du auch bei dem Rennen, weil es auch so dicht war, weil der Kurs so flach war, haben ja relativ wenige Leute irgendwie versucht, Akzente zu setzen. Es war eigentlich nur der Alistair, der halt wirklich lang Gas gegeben hat, ja. Und klar, der Flo, der dann vorne versucht hat, rauszufahren und vielleicht noch ein, zwei, aber der Rest ist ja eigentlich nur mitgefahren. Das hast du ja gesehen. Auf den letzten Kilometern kam der Ruddy von Berg so nach vorne, dann haben sich die Leute positioniert. Alles legitim, alles auch okay irgendwo auch, aber renngestaltend ist das halt nicht, ne? Also das.
Ja.
Und das ist halt, der Alistair ist halt einer, der halt Rennen gestaltet.
Und dauernd ruft irgendwie auch so, sagen so, wir brauchen mal wieder richtige Typen, die mal eine Ansage machen und die mal einen, ne? Also irgendwo jeder schreit danach und dann haben wir so jemanden und absolut ist Alistair so eine Person oder so eine Persönlichkeit hier so im Triathlon und da ist es dann nicht okay.
Wobei er noch relativ ruhig ist, ne? Also er rennt jetzt nicht durch die Shows, ruft yo, yo, yo. Rennt über die Laufstrecke und macht hier und feiert da mega ab. Also,
ja, und man braucht anscheinend doch wieder irgendwie so Primitivlinge. Also für mich ist dieses Verhalten von Sam Long nichts anderes als
Primitivlinge. Ich will die Nachrichten, die uns erreichen. Oh, ihr seid da.
Na ja, gut, das fällt ja auf mich zurück. Also das ist eher meine Meinung. Kann ja jeder wieder auch sehen, wie er möchte, aber für mich ist Sam Long nichts als ein Affe. Ja?
Oh Gott.
Aber im Ende. Ja, das definitiv, aber auf der anderen Seite ist mein...
Und Alistair hat da was hinten, da ist mehr hinten dran ja. Und oh Mann, sorry. Ja,
ich finde, ich finde es nicht, dass Sam Long ein Affe ist. Trotzdem, oh Gott, trotzdem habe ich gedacht so, ich hätte gefeiert bevor, also nicht gefeiert und dann hat, im Prinzip dann kam ja der Move nach hinten eigentlich, auch wenn er ein Top-Rennen gemacht hat, das muss man ja wirklich sagen, ne?
Ja, der Junge hat ja schon scheinbar irgendwas drauf.
Er hat was drauf, gutes Rennen war für ihn auch viel zugeschnitten, das muss man auch sagen, aber meine Kinnlade hing auch ganz schön runter, als er da gelaufen ist und es ging immer noch nicht, also er hing da immer noch dran, da habe ich echt gedacht.
Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, der Typ. Und er hatte ja scheinbar auch, deswegen musste er seinen Einteiler so aufreißen, weil er ja scheinbar Magenprobleme hatte. Und dann hätte ja der Zipper gedrückt und muss immer so richtig seinen Bauch raushängen lassen. Ich weiß auch nicht. Und ich meine, man darf nicht vergessen, ne? Es war vor kurzem Ironman Florida. Und was ist Sam Long geworden? Dritter. Verdammte ja. Axt, ne? Und ich meine, er ist ein Sub-8, er hat einen Sub-8 Ironman stehen.
Absolut.
7,55
jetzt. Der hat Druck.
Also ja, da ist Andy Dreiz Vierter geworden, der übrigens auch mit seinem 10. Platz ein richtig geiles Rennen gemacht hat, ne? Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen.
Das Orakel aus Darmstadt bzw. Heppenheim hat wieder zugeschlagen. Habe ich nicht erwähnt, dass André Dreiz das Feld von hinten aufwühlt und nach vorne fährt? Aber gut, ich will nichts gesagt haben.
Oh, ja. Also du bist ja wirklich der Experte überhaupt.
Mhm. Ja. Nee, ich bin aber nicht der Analytiker wie jetzt hier ihr beide.
Ich bin alles andere
als Analytiker,
ich bin Hater.
Aber jetzt nochmal zum Rennen an sich. Du hast ja gerade erwähnt hier Andy Dreiz, aber was zu erwähnen war, und da hast du ja sehr, sehr gut orakelt, war ja unser Däne, der Magnus
Dittlef. Ja, das war nicht ich, das war Thorsten Radde.
Ach so, ja. Aber der ist wirklich, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, der ist dann durchs Feld geflügt und hat echt einen Split hingelegt, einen Radsplit, der wirklich nicht von schlechten Eltern
und danach hat er einen danach hat er zwei
Stücke
hat er zwei Betonbeine gehabt. Oh, der tat mir so leid. Die Bilder, das.
Aber der hat, das war einer der wenigen, die das Heft in die Hand genommen haben. Und ich meine, mit dem Frederik Funk, mit 23 Jahren, der jüngste Teilnehmer im Feld. Das musste in so einem Feld, ist das schon sehr stark.
Absolut.
Also sehr krass.
Absolut, ja. Also, der war schon stark, aber der tat mir wirklich dann auch im Nachgang beim Laufen extrem leid. Mhm. Also, oh, der war wirklich von Krämpfen geplagt. Das hat die Regie mal eingefangen auch. Das hat man zu seinem Leidwesen dann auch gut gesehen, ja.
Ja, aber nochmal, um auf das Radrennen zurückzugehen. Also ich habe jetzt nochmal ein paar Wattwerte gesehen und auch Trimac hat ja auch, also Simon David Müller hat ja da Rennen analysiert und
die Analyse, die ich auch machen wollte, hat dann zack, hört ihr nicht weiter zu.
Zack, fertig, Analyse. Ja. Brauchst du gar nicht machen, macht der Simon. Ja. Nee, aber du hast aber trotzdem gesehen, jetzt neben dieser ganzen Diskussion mit Regelwerk und Windschatten, dass halt auch im Mittelteil des Feldes, wo auch eng gefahren wurde, trotzdem extrem hohe Wattwerte gefahren wurden. Also ich meine, Ruddy van Berg mit 330 Watt im Schnitt. Und ich weiß, dass er da in Kopenhagen, letztes Jahr bei der EM, wo der Zweiter, glaube ich, wurde, und bei seinen Rennen immer so um diese 330 Watt fährt, wenn er Vollgas alleine von vorne fährt. Und das heißt, er steht mitten im Feld und fährt das halt. Also es ist nicht so, dass er dann irgendwie 10% weniger hat, sondern das war schon sehr, sehr schnelles Rennen. Also wie gesagt, mit dem 48er Schnitt vorne, das war jetzt auch hinten kein Gebummel oder so. Das heißt, da musste jeder auch wirklich die Zähne zusammenbeißen, um mitzukommen.
Da müssen wir vielleicht jetzt auch gerade noch mal Flo's Einschätzung einspielen.
Die haben auch schon längst eingespielt.
Die zweite?
Alles hintereinander weg.
Nee, das doch. Kommt jetzt. Jetzt kommt Flo's Einschätzung zum Rennen. Jetzt. Viel Spaß.
Also erstmal bin ich mit meinem Rennen sehr zufrieden. Ich glaube, gestern war einfach an dem Tag... ich hätte wenig anders machen können. Klar gibt es so den Tag drauf halt immer so die Sachen, wo man sagt, ja, okay, hätte ich ein bisschen mehr Watt fahren können, wäre vielleicht die Gruppe noch mehr auseinandergeflogen oder ich wäre ein bisschen weiter weggekommen, hätte vielleicht sogar alleine fahren können vorne. Aber ja, das ist halt immer so der Tag danach. Das ändert am Ergebnis nichts mehr. Deshalb, ich kann auf jeden Fall aus dem Rennen sehr, sehr viel für mich mitnehmen, einfach weil ich jetzt endlich mal so das Rennen machen konnte, wie ich wollte. Also das Schwimmen am Anfang war sehr chaotisch. Ich glaube, ich war dadurch, dass es zweimal ein Kilometer waren, war ich nach dem ersten Kilometer beim Landgang, glaube ich, relativ weit hinten oder auf keinen Fall in der ersten Gruppe, konnte aber in der zweiten Runde im Endeffekt aufschließen. Auf die Spitzengruppe, wo es anderen, die anderen sind da deutlich mehr zurückgefallen. Dann war ich halt von Anfang an vorne dabei. Und dann hatte der die Problematik bereits geschildert mit Michi Weiß, der quasi auf seine Runde gefahren ist, 5 Minuten nach uns im Endeffekt. Und wir hatten halt bereits die erste Runde, dementsprechend hat er unseren Zug erstmal angeführt. Mit irgendwie, ich glaube, 7 Leuten. Da war dann erstmal wenig mit Überholen oder irgendwie einen eigenen Move zu machen. Und dann irgendwann habe ich es dann nach einer halben Stunde Rennzeit, glaube ich, habe ich es dann probiert. Hat, glaube ich, auch erstmal ganz gut funktioniert. Ich hatte leider nicht die Kraft, das irgendwie die Attacke weiterzufahren oder dann einfach gleichmäßig weiterzufahren, so dass ich halt die Leute hinten loswerde. Das war einfach nicht drin. Genau, aber ja, das hat so insgesamt, im Radfahren bin ich sehr zufrieden. Es war windiger als gedacht. Es war immer irgendwie Gegenwind so gefühlt, was es nicht einfacher gemacht hat. Genau, und ich meine, am Ende sind da halt auch einfach keine Pappnasen vorne. Das ist halt ein Alistair Brownlee und so, der permanent mitfährt, das ist halt auch klar. Genau. Da die Situation mit Radfahren, wenig Kampfrichter, ja, hattet ihr bereits auch, oder hattest du ja bereits gesagt, es ist, also kurzum gesagt, sie hätten deutlich mehr durchgreifen müssen, in meinen Augen. Das lag jetzt vielleicht daran, dass zu wenig Kampfrichter auf der Strecke waren, aber andererseits waren halt einfach viele Athleten da. Es ist nur eine 4-Kilometer-Runde, die hatten, glaube ich, 2 oder 3 Kameraautos beziehungsweise Motorräder. Dementsprechend, wenn man da halt noch mehr Motorräder irgendwie draufsteckt auf die Strecke, dann wird es halt irgendwann ganz, ganz eng. Deswegen, ja, ich bin im Endeffekt, ich habe mich an der Spitzengruppe orientiert. Ich habe versucht, regelkonform zu überholen. Habe mich aber ehrlicherweise im Gesamtverhalten der Gruppe angepasst, nachdem permanent ein Kampfrichter neben uns gefahren ist. Und ich dachte, okay, der wird sich schon melden, wenn er was zu meckern hat. Dementsprechend hab ich mich da dem Verhalten der Gruppe angepasst. Aber Fakt ist, die hätten auf jeden Fall deutlich mehr durchgreifen müssen. Aber es war das erste Rennen von denen, also dementsprechend können sie nur dazulernen, hoffe ich. Laufen war sehr, sehr gut. Also die ersten 2 Runden, es war irgendwie witzig zu sehen, weil alle hatten einfach die gleichen Schmerzen, also Rücken und irgendwie Oberschenkel oder so. Hat einfach mega wehgetan. ersten zwei Runden waren sehr, sehr gut. Also da konnte ich, ich glaube, ich hatte 30 Sekunden permanent irgendwie so auf die Plätze 1 und 5 oder so zwischen 1 und 5. Das war alles eng zusammen. Danach sind halt von hinten die schnellen Läufer gekommen. Die haben das Ganze dann auseinandergezogen und dann hat sich das alles ein bisschen mehr gesplittet. Aber ja, ich konnte im Endeffekt meinen Stiefel durchlaufen. War jetzt für mich persönlich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Laufen, auch einfach, weil es technisch und so das, was wir eigentlich in den letzten 2-3 Monaten wirklich, an dem wir gearbeitet haben, das konnte ich ganz gut umsetzen, immer noch nicht perfekt, aber das lag sicherlich auch an der speziellen Radstrecke. Genau, deswegen, da bin ich sehr, sehr zufrieden, wenn man dann irgendwie von einem späteren Sieger oder auch von Manuel Gomez am Ende noch überholt wird, der halt irgendwie 10-mal Weltmeister ist, dann ist das, glaube ich, auch okay. Ich meine, das Rennen hat gezeigt, es sind genug Topstars ausgestiegen. Ich habe genug Leute hinter mir gelassen, die ich auch vor mir gesehen habe, ehrlicherweise. Und genau, also dementsprechend bin ich mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Ich konnte ein bisschen Livestream-Zeit ergaunern und ja, habe da, glaube ich, das Beste aus der Situation gemacht. Einfach auch nach dem Jahr, wo einem irgendwie, ja, wo man einfach die Sponsoren wenig präsentieren kann, war das, glaube ich, so wie ich es gemacht habe, schon ganz gut. Viele positive Nachrichten danach bekommen, waren alle happy, war dann cool, dass so viele das auch wirklich angeschaut haben. Und ja, deswegen. In der Kürze der Zeit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit. Bin jetzt noch heute in Daytona und morgen fliegen wir zurück und dann bin ich ab Mittwoch früh zu Hause. Und ja, dann ist bis Weihnachten erstmal Pause angesagt. Genau. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend.
Genau, also denn Flo hat ja auch jetzt eben gesagt, also es war ihm ja dann, er konnte da schon mal einen Akzent setzen, aber das jetzt komplett so durchfahren, war dann schon auch schwierig, ne? Also da wurde schon richtig, richtig drauf gedrückt, wie du eben auch gesagt hast, Horst. Mich wird nur wirklich.
Ja, vor allen Dingen, wenn.
Ja.
Ja, wenn du, wenn der Zug halt 48 fährt und dann fährst du nach vorne, das heißt, du musst dann irgendwie mal 5 km nochmal draufsetzen.
Ja, wie schnell willst du denn fahren?
Das sind nochmal. Also da sind Wattwerte, die willst du gar nicht fahren auf längere Zeit. Das ist dann schon sehr, sehr kräfteraubend. Deswegen glaube ich auch, das zieht seine Opfer halt mit. Das ist halt klar.
Was würdest du sagen, wie viel wiegt denn der Rudi von Berg so ungefähr? Weil der so 330 Watt.
Der ist zwar groß, aber der ist sehr hager. Also ich würde mal sagen, der wiegt wahrscheinlich so um die 72, ja. 73
Kilo. Ich hätte jetzt auch gesagt, so sagen wir mal 73 Kilo. Boah, aber das wären ja 4,5 Watt. Pro Kilo.
Ja gut, Gustav Iden hat ja was, 4,8?
Boah, ehrlich?
Ja. Mehr als Sam Long, aber Sam Long war natürlich schneller, weil im Flachen zählt ja schon mehr die Wattzahl, die du trittst. Und
krass.
Was halt echt,
das finde ich aber krass, ja.
Ja, also es ist schon ein echt hohes Niveau. Und was halt auch echt bemerkenswert ist, ist halt auch das Verhältnis von Durchschnittsleistung zur gewichteter Leistung. Sind ja wenige Rennen, aber ich habe mal sowohl bei Freddy Funk als auch bei Gustav Iden, es sind halt immer zwei Athleten, deswegen hat auch der Simon da die Daten her, die halt transparent mit den Daten umgehen. Die waren auch ziemlich ähnlich. Also Freddy Funk 330 Watt im Schnitt, Gustav Iden 326 Schnitt. Und die gewichtete Leistung waren bei beiden 2 bzw. 3 Watt mehr. Also Durchschnittsleistung, gewichtete Leistung, wirklich 1:1. Gustav Iden hatte wirklich wenn es so in diesen 25 Watt Zonen aufteilt, also 0 Watt hatte er 2,1%. Ist ja extremst wenig, ne? Also so beim ITU-Rennen hast du mal locker so teilweise 15%. Natürlich auch viel mehr so Werte über, also an die 1000 Watt und so, aber da siehst du einfach.
Klar, die mussten durchtreten, genau. Da gab es keine Phase, wo du irgendwie die Beine hängen lassen.
Interessanterweise, ich habe das mit den Wattwerten von Pushing Limits Race in Rating verglichen. Die Durchschnittswerte, also jetzt die reinen Durchschnittswerte mit Nullwerten, die waren ziemlich identisch. Also krass. Die 40 Kilometer in Ratingen sind sie eigentlich genauso gefahren. Wie jetzt eigentlich.
Also Normalized Power.
Nicht die Normalized Power.
Ach so.
Einfach die Durchschnittswatt. Aha. Also alle Nullwerte mit reingerechnet. Zum Beispiel Freddy Funk war bei beiden Rennen 330 Watt. Gustav Iden hat in Daytona 322 Watt getreten und in Pushing Limits Race 326 Watt. Also ziemlich gleich. Aber halt die gewichtete Leistung geht halt mega auseinander.
Ja, gut, aber guck dir das Pushing Limits Race an, die Strecke in Ratingen. Kannst ja nicht vergleichen mit Daytona. Da ging es ja voll runter auch.
Ja, ja.
Also
das ist dann letztendlich klar, die Gewichtsleistung ist natürlich dann das, was es dann härter macht und sich intensiver anfühlen lässt. Da war der Unterschied dann so teilweise schon so 20, 25 Watt zwischen Leistung und gewichteter Leistung. Aber auch diese Härte, wie effizient man sein muss, wie dicht diese beiden Werte in Daytona zusammenlagen. Da sieht man auch schon mal einen unserer Mitfavoriten, den Andreas Halvesberg, auf der Wiese liegen.
Oh, ja, es waren böse Bilder auch. Ja. Schade. Eine Sache, weil wir es ja gerade von 330 Watt immer so hatten. Wir nehmen ja heute auf, heute ist Mittwoch. Heute war auch waren die ersten Swift-Weltmeisterschaften. Und da war wieder ein prominenter Triathlet am Start, Lionel Sanders. Für unser Canyon-Team.
Ach krass.
Und jetzt ratet mal, wie viel Watt er getreten hat. 338 Watt. Lionel wiegt heute 70,5 Kilogramm. Das waren also 4,8 Watt pro Kilogramm über eine Stunde und 5 Minuten. Das ist er heute schon wieder gefahren.
Aber das ist er wahrscheinlich auch ziemlich in Daytona gefahren. Ich habe jetzt seine Leistung nicht geschaut, aber...
Wird so ziemlich das gewesen sein. Aber heute auch schon wieder eine Stunde fünf, ne?
Boah, krass.
Ja. Genau.
Robuster Typ.
Ja.
Das waren jetzt viele Wattwerte und Radfahren.
Können wir abschließen, oder?
Können wir abschließen.
Genau, ich denke mal, da haben wir genug erzählt.
Können wir jetzt nochmal das Laufen...
Ja, ich schaue nochmal auf die Ergebnisliste, denn genau,
ja, da,
schnellste Laufzeit.
Ja, da kamen so ein paar Leute, wo man, dieser George Goodwin, der Dritter geworden ist, dann die ganze Zeit so, Alter, wer ist denn dieser Grüne? Wer ist denn dieser Grüne da? Ja. Da waren wir auch so ein bisschen. Und dann dieser coole Sam Appleton, Sam Long und wer war da noch dabei? Rudy von Berg, ne? Das war ja auch so ein...
Rudi von Berg finde ich jetzt nicht so die Überraschung gewesen. James Goodwin auf jeden Fall.
James Goodwin? Who's that?
George. Sorry, siehst du, so schlimm ist es schon. Mhm. Und auch eine Überraschung für mich war auf jeden Fall Henry Skillman.
Ja.
Also den kleinen Flo, der ja halb so groß war wie alle anderen da, dass der so lange, also teilweise noch auf Platz 3 rumrennt, hätte ich nicht gedacht. Da habe ich auch noch im Podcast vorher gesagt, zur Vorbereitung, ach, na gut, der wird hier schnell schwimmen und danach spielt er keine Rolle mehr.
Aber gut, er ist leider dann auch noch ganz schön zurückgefallen auf 7.
Also damit kann er richtig zufrieden sein.
Aber ich hätte, also unter den Top 10 hätte ich schon gedacht, dass er es schafft.
Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt nicht, nee.
Och, naja. Aber auf alle Fälle, also das Podium, wer das getippt hat.
Der hat einiges gewonnen, ja.
Boah, ja.
Absolut.
Auch, ich würde sagen, so der erste Durchbruch richtig von Matt Hansen. Ne, dass er ja ein schneller Läufer ist, hat man ja irgendwie schon öfters gehört.
Durchbruch,
für dich.
Der Texas gewonnen, die American, oder wie, die US Championships.
Ja, und Rennen, wer war da alles so am Start im Vergleich zu Daytona? Come on, guys.
Der war jetzt vor 3 Wochen bei diesem Ironman Florida, war er auch schon Zweiter und hat da eine 2:41. Ja. Ist der da auch gelaufen.
Aber war überraschend, dass der da von hinten so kommt. Und dann
also ganz ehrlich, ich fand die Laufzeit jetzt schon mit einer der krassesten Leistungen von den beiden Rennen. Also,
fand ich jetzt auch krass. Also hätte ich auch nicht so erwartet. Der war ja im Schlepptau mit dem Vincent.
Oder eigentlich umgekehrt, muss man fast sagen. Also ich glaube, den Vincent sind da ganz schön die Augäpfel rausgeklupscht. Also wirklich, der ist dann da mitgelaufen. Aber stark. Also war echt ein starker Split. Und meiner Meinung nach schon eigentlich so, auch wenn er natürlich schon in diversen nationalen Championships und Ironman-Rennen gut Leistung gezeigt hat.
Der Langdistanz.
Aber das war seine Breakthrough-Performance für mich, ganz klar.
Ja. Aber der Rennverlauf war ja am Anfang irgendwie schon interessant, weil vor allem in den ersten Kilometern gab es so viele Wechsel. Und bis schlussendlich dann Gustav das Zepter in die Hand genommen hat, ist ja ein bisschen Zeit vergangen und dann war es eigentlich, er musste ja noch auflaufen, das kommt ja dazu, aber dann war es eigentlich relativ souverän, aber hinten hat sich dann doch so einiges nochmal an Positionskämpfen ausgetragen.
Oh ja, also da ging es ja dauernd
viel hin und her. Ne?
Hin und her und ich bin etwas traurig, dass Lionel es dann doch nicht mehr aufs Podium geschafft hat. War jetzt ja wirklich am Ende noch ein paar Sekunden, die gefehlt hatten, weil auch so im Rennen, er wurde ja auch gerade so beim Radfahren aufgrund seiner Schwimmschwäche kommt er halt dann ziemlich weit hinten raus. Man hat ihn ja auch vom Rad selten gesehen, aber wenn man ihn gesehen hat, da habe ich gedacht, der sitzt aber jetzt schon noch mal einen Ticken besser auf dem Rad, muss man sagen, und auch viel ruhiger und runder.
Sanders, ja.
Sanders, ja. Also das fand ich schon auch bemerkenswert. Und dann ist er halt in typischer
Liebe Grüße an die Leute nach Koblenz.
Und er konnte seine Posse echt gut halten, ja. Und dann ging es ja wieder los, wie er dann angehumpelt ist, ne? Also von hinten raus so. Ey, da musste aber auch, ja, aber krass. Findest, also.
Ja, aber. Jetzt aber ganz blöd, also ich meine, das ist alles hypothetisch, ne? Aber wenn jetzt Lionel Sanders rein theoretisches Schwimmvermögen von dem Gustav Iden hätte. Klar, wir haben jetzt keine Renndynamik und so, die mit einfließt, dann wäre er, sag ich mal, mit 2 Minuten schneller, hätte er das Ding gewonnen, ne? Ja. Also rein theoretisch. Natürlich im Rennen selber würde er nicht wegfahren, wenn dann die Meute dahinter ist. Aber das zeigt so, dass halt, der Hund bei ihm im Schwimmen liegt, ne? Also
volle Kanne.
Das Schwimmen versaut ihm da so ein bisschen das Ergebnis.
Ja, volle gut, Kanne. Das weiß er auch, ne? Dass das absolut.
Und das hat er auch selbst so in seinem Instagram-Post danach so formuliert: I'm sick of it. Er hat da echt keinen Bock mehr drauf.
Und er macht auch keine Off-Season in Swimming.
Ja. So wie er sich Patrick Lange vors Laufband geklebt hat, wird er sich, keine Ahnung, was er sich jetzt auf seinen Endless-Pool, was er sich da auf den Boden klebt, welches Bild.
Oh, aber Mann, ey, was sagt ihr, wenn Frodo dabei gewesen wäre? Hätte er es abgeschossen?
Wie abgeschossen? Gewonnen, ja. Oder was?
Ich denke, dass Frodo gewonnen hätte.
Ich glaube nicht.
Weil ich glaube, das war ein Rennen. Das wäre insofern entgegengekommen, als dass er ja quasi zu jedem Zeitpunkt quasi dabei ist. Und nie, wie zum Beispiel in Gustav.
Der ist neben Chase.
Genau, der ist neben Chase. Gustav war natürlich nie weit hinten dran und so, aber er war auch nicht in der ersten Gruppe. Und ich glaube, das hätte Frodo schon gemacht, ja. Muss ich denn doch so zugeben. Also wenn er natürlich jetzt topfit gewesen wäre und so. Klar, dann wäre es natürlich ein Battle gegenüber, vielleicht mit einem Brownie geworden, aber ja.
Also ich glaube es ja nicht, aber ich finde deine Einschätzung ziemlich interessant.
Warum glaubst du es nicht? Ja.
Verloren?
Also ich sehe das auch so, dass der natürlich da irgendwie mit vorne dabei ist, dass der jetzt keine Verfolgung starten muss im Radfahren oder im Schwimmen. Aber ich glaube schlussendlich dann beim Laufen.
Boah, guck doch Südafrika, denk immer daran.
Aber schwierig.
Nee.
Was? Ist mega schwierig.
Er hat auch schon eine 1:06 hinten drauf auf den Halbmarathon
aufgeballert
und so. Und er hat die Zeit.
Aber wir bewegen uns da beide auf ganz dünnem Eis.
Ja, er ist ein extrem starker Zeitfahrer. Also auch die Strecke wäre ihm da so entgegengekommen.
Und er wird auch das Heft in die Hand nehmen, das muss man.
Aber er wäre auch klug genug gewesen, um das nicht zu sehr in die Hand zu nehmen. Und
abzuwarten.
Und teilweise auch mal abzuwarten. Und
wäre cool gewesen.
Ja, aber du weißt, der Weg ist das Ziel und leider Gottes mit Verletzungen und Stürzen und so. Meinst du, wer gestartet? Also. Weiß er nicht, hätte er die Möglichkeit gehabt, aber jetzt so mit Krankenhausaufenthalten natürlich schwierig.
Ja, ist natürlich nicht.
Gut, er wäre nur in Topform. Das stellt sich ja da nicht hin, wenn er nicht 100%, aber wenn er von vornherein, wenn er jetzt verletzungsfrei durch die Saison so gekommen wäre, denke ich schon, dass er gestartet wäre und sich die Chance genutzt hätte, auch da zu zeigen. Aber nur halt 100%, aber so ist ja Frodo.
Ja. Was mich so ein bisschen wundert, ist so bei den DNFs. Also, zum Beispiel Andi Böcherer oder so, oder Tim Don, oder Daniel Beckegaard. Ich keine Ahnung, was da jetzt das Problem war. Irgendwie beim Andi habe ich ihn gelesen, ihm war irgendwie schwindelig oder ähnliches. Ist auch jetzt nicht so schnell geschwommen. Ich kann das nicht einschätzen. Ich meine, wenn auf den letzten Platz noch Geld gibt, dann würde ich durchkommen. Also nehme ich mal stark an, dass es halt nicht ging. Ja,
ich denke schon, dass das dann auch wirklich gesundheitliche Faktoren dann sind, die du dann wirklich nicht einfach, wo du nicht sagen kannst, Augen zu und durch. Oder wo man halt auch wieder klug sein muss und einfach dann sagen muss, okay, bevor ich jetzt mir noch größeren Schaden hier zufüge, dann steige ich lieber jetzt auch beim Laufen oder was aus. Weil noch eine langfristige Verletzung zu riskieren für $10.000, ist es nicht wert, absolut nicht. Und ich meine, es ist traurig und ärgerlich genug. Also für jeden, der da auch ausgestiegen ist. Ich habe so ein bisschen, ich verfolge ja immer, weil ja sie auch so meine Gegnerin war lange Zeit, die kommt ja aus dem Age-Group-Bereich, die Ruth Essel. Und die hatte wirklich, die ist halt auch leider Gottes so Achillessehnenmäßig hat sie Probleme gehabt. Die ist jetzt erstes Jahr Profi, ne? Also für die sind $10,000 Siegprämie, wenn du einfach ins Ziel kommst, das ist für die sehr, sehr viel wert oder die ist darauf echt angewiesen und die hat mit Tränen in den Augen da gestanden und gesagt, ich konnte nicht, es ging nicht und ich muss irgendwo schlau sein und darf das dann jetzt auch quasi nicht zu Ende machen, bevor mir noch Schlimmeres passiert. Aber da sitzt halt die Frustration gerade auch von vielen Europäern, die jetzt ja auch keine einfache Anreise hatten, schon ziemlich tief, denke ich. Und auch gerade so für einen Andi Böcherer, der ja echt ein super Kerl ist, das tut einem super leid. Ne?
Klar, für jeden. Aber ich fand es halt auch interessant, wie viele Verletzungen man hatte. Also du sagst jetzt hier Ruth Essel, dann die Lisa Norden, dann Alistair Brownlee und was weiß ich, wer noch alles. Und das eigentlich in einem Sebi. Jahr, wo man sagen, ein Sebi, und das eigentlich in einem Jahr, wo es eigentlich nicht wirklich große Wettkampfbelastung gab, wo man eigentlich hätte sagen können, naja, man kann das Training ja doch so human steuern, dass es ziemlich gut managebar ist. Und das ist schon erstaunlich, denn hast du halt ein Rennen im Jahr, sag ich mal, wo man sagt, okay, darauf kommt es vielleicht an. Klar, es ist nicht super zu steuern, weil man lange unsicher ist, findet es überhaupt statt. Aber trotzdem. Also
aber gut, für jeden war es ja auch anders. Also es gibt ein paar Triathleten, die haben voll aufs Laufen gesetzt und haben da ein paar starke Rennen gemacht. Und es hat ja jeder, andere sind auch wie verrückt Zwift-Rennen gefahren. Also kannst bei Lionel jetzt nicht sagen, ja, in der Saison gab es keine Rennen. Also was hat der eigentlich nicht gemacht oder so, ne?
Ja, du kannst am Sanders sagen, was du willst, gell, aber der liefert irgendwie schon irgendwo immer ab, ne? Also der ist jetzt nicht irgendwie, dass der dann die Rennen dann nicht durchs Finish bringt, aber der klar, nur sage ich mal Vierter, aber dass der dann ausfällt, eher unwahrscheinlich.
Ja. Schon stark, ja.
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 Ja, aber mal wolltest du was sagen?
Ja, eigentlich gar nicht so viel, aber jetzt nochmal den deutschen Athleten, also wir hatten ja jetzt dann die 13 auf Platz 10, den Flo auf 13, irgendwie enge Kiste, Freddy Funk auf 17, interessanterweise, genau, waren ja alle irgendwie dann vorne zeitweise mal, also in diesem Dunstkreis der Top 10 mal und da gab es dann doch so viele Verschiebungen in der Gesamtplatzierung, was dann irgendwie dann das Ergebnis dann so vielleicht nicht widerspiegelt, was die Leistung angeht. Also vor allem beim Freddy, ich glaube, das war ein mega krasses Rennen. Also ich meine,
ja.
Und dann ist da Platz 17 super gut.
Super gut, ja.
Es hätte auch, aber hätte auch Platz 10 sein können. Also ist jetzt blöd gesagt, ne? Also
ja, so ist es halt in diesem Rennen, ne? Er hat ja selbst geschrieben, sein bestes Rennen, was er auf der Distanz bisher gezeigt hat und trotzdem Platz 7, aber ja.
Aber du hast dich mit den Besten der Welt, die es gerade hier so gibt, so hast du dich halt gebettelt, ne? Ja. Also das ist mehr wert als woanders irgendwie ein Podium zu machen.
Ja.
Genau.
Und außerdem, mein Gott, ey, der hat ja noch die Zukunft vor sich. Das sind alles absolut Erfahrungen, die du jetzt in den jungen Jahren schon sammeln kannst.
Eben.
Die sind Gold wert.
Absolut.
Also,
ja. Genau. Gut,
alles klar. Ich glaube, das könnte, verzeiht mir, wenn ich so krass abbreche, aber es könnte der erste Podcast sein, wo wir die 2-Stunden-Marke brechen.
Was? So lang sind wir schon?
Ja.
Oh shit.
1,40, ja.
Ja, dann können wir jetzt auch echt mal ins Bett gehen.
Also, an alle, die uns quasi
bis hierhin
geschafft haben, herzlichen Glückwunsch.
Ihr seid die
Top-Triathlon-Fans. Das Codewort für diese Minute lautet Lebkuchen. Wer uns eine Nachricht mit Lebkuchen schreibt und quasi damit beweist, dass er bis jetzt zugehört hat, für den lassen wir uns was einfallen und dann machen wir noch irgendeine Aktion. Gibt es noch irgendein Giveaway oder sowas?
Für den machst du einen YouTube-Live-Stretch mit Gregor Buchholz. Denn ich muss ja wirklich sagen,
da gibt es nicht viel zu sehen.
Gregor, also heute war wirklich, ich habe ihn ja immer mal so ein bisschen, ich nehme ihn ja gerne mal aufs Korn an. Ne? Und gestern konnte ich auch nicht lassen, ich kam von der Arbeit heim und ich habe nur gedacht, okay, so studiert man also heute. Auf der Couch mit seinen 1000 Devices und liegt da wirklich halb schlafend. Aber ja, das ist das krasse Studentenleben. Aber ich muss heute das alles wieder zurücknehmen, Gregor, denn ich habe heute Morgen das Haus verlassen und du saßt schon am Laptop vor irgendwelchen komischen Vorträgen. Und als ich heute Abend kam und wir haben mit der Aufnahme wirklich gestartet und eine Minute vorher hat deine Vorlesung aufgehört und ich übertreibe jetzt nicht, also es war wirklich so und er hat sich nochmal kurz hier hingestellt und so ein bisschen gedehnt, weil, ey, der Typ kann nicht mehr sitzen, ne? Dieser Mann, der hockt und deshalb muss er halt manchmal auf der Couch liegen, weil
der Hüftbeuger ist destroyed,
ja. Alles zu. Der kann auch kaum noch laufen, weil der Hüftbeuger vom Sitzen so zu ist. Ich sehe es immer in der Praxis täglich, aber hier zu Hause habe ich den schlimmsten Hocken.
Ja.
Und dann nehmen wir auch noch 2 Stunden Podcast auf. Also es tut mir wirklich leid.
Ja, danach sitze ich hier noch und schneide 2 Stunden.
Oh nein. Das gibt einen Sitzmarathon.
Vor allen Dingen heute.
Ja. Oh, okay.
So, also.
Deswegen.
Liebe Hörer, Lebkuchen ist das Stichwort.
Dehnt euch ordentlich.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.